Yo, was geht ab? Es ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 246 und heute habe ich Octavian Buhocciu zu Gast. Er ist ein deutscher Kraftdreikämpfer, richtig, richtig stark und ist relativ zufällig zum Kraftdreikampf gekommen, hat davor andere Sportarten gemacht, auch als Leistungssport und er studiert Sportwissenschaft und hat sein Praktikum am Olympiastützpunkt in Stuttgart gemacht, dort habe ich ihn auch kennengelernt und dort dann auch so die ersten richtigen Berührungspunkte mit dem Athletiktraining gehabt und wir sprechen einmal über seinen Leistungssport, den er früher gemacht hat, wie der Wechsel zum Kraftdreikampf stattgefunden hat, wie er da jetzt aktuell mit einer relativ langen Verletzungspause umgeht und dann auch über seine Erfahrungen, die er jetzt im OSP gemacht hat und auch im Athletiktrainingsbereich, was ihn da vor allem ja vielleicht überrascht hat oder was für ihn dann so Neuland war. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Nee, du bist nicht der Stärkste, der je im Podcast war. Ich wollte gerade überlegen, aber
Scheiße.
Strongest Man Germany hatte ich schon. Dann, aber ich glaube, stärkster Powerlifter. Lass mal überlegen, welche Powerlifter hatte ich schon im Podcast. Nee, auch nicht.
Kommt
auch nicht ganz hin.
Nee, noch.
Kommt auch nicht ganz hin, ja. Aber was sind deine aktuellen Stats, deine aktuellen PBs? Oder PRs, sind wir denn im Powerlifting?
Kniebeuge 305.
Mhm.
Bank 100, also wettkampfgültig 185 und Kreuzheben 295.
Ah, das ist cool. Weniger heben als beugen.
Das ist richtig schlimm. Ja. Das wird mich auch wirklich mein Leben lang verfolgen. Das ist schon hart.
Aber ja, ist die Frage, ist dein Heben schlecht oder dein Beugen so gut?
Weißt beides. Beides. Sag ich, wie es ist.
Ja, gut. Das,
aber und es wird.
Gewichtsklasse?
Minus 93, also.
Okay, minus 93.
Ja.
Ich habe nie BVDK-Wettkämpfe gemacht, deswegen war für mich halt nur 90 Kilo.
Ja, okay.
So, weißt du, aber okay, bis 93 geht's dann, ja. Wie viel wiegst du außerhalb vom Wettkampf so?
Also jetzt gerade bin ich so 2 Monate out, also die deutsche Meisterschaft ist Ende April und ich bin so bei 98, also mein Off-Season-Gewicht ist meistens 98.
Mhm.
Dann gehe ich halt bis kurz vorm Wettkampf so auf 5, 96 runter und der Rest halt im Watercut.
Ja, okay.
Ja. Und ich bin so 1,77, 76 groß, irgendwas dazwischen.
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich dann so international gesehen einer der größeren auch wieder in der Gewichtsklasse. Da sind ja viel,
ja,
ein paar auch kleiner. Aber man muss schon sagen, mittlerweile ist es ein bisschen komisch. Es gibt ja auch so ein paar, die irgendwie so diese längeren, schlaksigen Typen so.
Voll.
Die dann halt im Kreuzheben oftmals richtig krass sind. Aber trotzdem im Bankdrücken auch nicht schlecht.
Ja.
Mittlerweile.
Ja.
Also es hat sich echt so das
also
Feld.
Ja, ich würde sagen, also ich bin nicht groß. Aber ich gehöre schon zu den etwas größeren internationalen meiner Gewichtsklasse.
Ja.
Aber jetzt auch nicht auffällig, also. Ja.
Und du bist jetzt aber bei den Aktiven auch, gell?
Ja, genau. Genau, ich bin jetzt, lass mich überlegen, mein zweites oder drittes aktiven Jahr jetzt, ich glaube zweites. Ja, also 25 bin ich.
Ja.
Ab 23 bist du ja bei den Aktiven.
Ja.
Ja.
Und hast aber bei den Junioren noch einen Kniebeugenrekord, glaube ich,
geholt. Ja, gell? Genau, mit 300 Kilo.
Ja.
Und dann kam ja meine Verletzung direkt danach rein mit der Tendinopathie, Quadrizepssehne. Und dann war ich ja quasi ein Jahr lang komplett raus. Also ich konnte mich halt nicht mal mehr ohne Schmerzen aufs Klo setzen. So, das war halt wirklich gar nicht mehr gut. Und jetzt habe ich letzte Landesmeisterschaft, war wieder mein erster ernster Wettkampf seit längerem. Seit anderthalb Jahren fast jetzt. Und da habe ich jetzt halt, seitdem mein Knie wieder zumindest auf dem Weg der Besserung, oder es geht in eine gute Richtung, so rum, dann habe 305 gebeugt. So, genau.
Das ist immer das Krasse, finde ich. Weil man macht sich oft so diese Angst, so, boah, jetzt kann ich irgendwie länger nicht trainieren. Und dann verliert man alles.
Mhm.
Aber oftmals, gerade wenn man so eine lange Pause auch hat und einfach nur so Reha-Training auch macht und sowas, kommt man relativ schnell dann, wenn man sobald man wieder richtig trainieren kann, dann doch wieder so auf das alte Niveau zurück und
voll.
Dann überwindet man es oder übersteigt man sogar das alte, was man konnte.
Ja. Und man muss auch sagen, in der Prep, also mein Knie ist noch nicht bei 100% und in der Prep, also auf dem Wettkampf, in dem ich 305 gebeugt habe, war meine schwerste Beuge 270.
Mhm.
Also da war noch voll Fokus auf Reha und auf dem Wettkampf ging es dann trotzdem echt gut. Also
ja.
Ja.
Ja, das ist schon krass. Aber dann gehen wir mal in der Zeit noch ein bisschen weiter zurück, weil du bist ja jetzt nicht schon immer Powerlifter.
Nee.
Also nicht so, ich glaube mittlerweile gibt's das mit
so Jugendlichen, die dann mit dem Powerlifting als ersten richtigen Sport anfangen. Aber ich glaube, das war früher ganz lange ja noch nicht so. Die meisten haben halt irgendwie, also gerade auch in den USA irgendwie so gerungen oder Football gespielt oder sowas. Und dann halt war das dann vorbei irgendwann und dann mit dem Powerlifting weitergemacht, weil sie halt trotzdem noch trainieren wollten. Oder sind halt eben aus anderen Kraftsportarten irgendwie dann zum Powerlifting gegangen. Und ich glaube auch in Deutschland, weiß ich nicht, ob es irgendwie schon früher so wirklich so Leute, die direkt mit dem Powerlifting nur anfangen, aber jetzt, glaube ich, gibt es das ja schon.
Mittlerweile, es kommt immer mehr, oder so für mich, weiß nicht, irgendwelche 16 oder 17, 18-Jährigen, die entweder nur Bodybuilding so Full Blast machen oder halt Powerlifting.
Ja.
Habe ich früher zumindest so nicht mitbekommen.
Ja.
So,
ja, genau. Ja. Und bei dir war es jetzt auch so, dass du einen anderen Sport davor gemacht ja. und auch aber Leistungssport, damit ja, ich orientierte.
Genau, also ganz, vielleicht ganz früh als Kid habe ich ganz normal Fußball gezockt, wie jeder kleine Junge so früher. Und dann war es Karate. Und Karate war so ein bisschen mein Einstieg in Leistungssport. Da war ich so 16 oder so. Und das war auch mein Einstieg in Kraftsport. Da habe ich ja auch dann, also mein Trainer war auf europaweiter Ebene echt gut dabei im Kämpfen. Und der war auch entsprechend körperlich sehr fit. Und dann hat es so mit dem Leistungssport angefangen. Und das nächste, was ernst zu nehmen war nach Karate, war Rugby. So.
Mhm.
Also dazwischen war noch American Football, aber dann habe ich ziemlich schnell mit Rugby angefangen und bin da auch ziemlich schnell ziemlich gut geworden. Also was heißt ziemlich schnell ziemlich gut, ist immer die Frage so für deutsche Verhältnisse ziemlich schnell ziemlich gut. Ist halt eine Randsportart so nach wie vor. Ja genau, also und dann Rugby drei, vier Jahre oder was gezockt bis 2019 und da halt angefangen dann vom Dorfverein oder von der Studentenmannschaft in Tübingen, da habe ich angefangen und dann halt ziemlich schnell nach Heidelberg, Baden-Württemberg-Auswahl, dann mit der U18-Nation angefangen zu trainieren und dann Bundesliga in Heidelberg hinterher bei den Aktiven. Genau, das war so der Sport, aus dem ich ernst zu nehmen quasi komme, so. Genau.
Das heißt, dann hast du auch schon damals dann fürs Rugby Krafttraining gemacht.
Ja.
Also war wahrscheinlich auch von der Mannschaft aus dann vielleicht dann auch in der Auswahl und so weiter.
Genau. Man muss aber sagen, also die Bundesliga in Heidelberg, das ist, also ich weiß nicht, wie es heutzutage jetzt ist, aber das war jetzt nicht wirklich, also das Krafttraining war nicht geplant.
Okay.
Du hattest dreimal die Woche Training, was für eine Mannschaftssport halt eigentlich echt nicht viel ist so. Und dann halt, klar, wir haben alle gepumpt, aber das war so, jeder für sich. Und man muss auch sagen, ich habe, glaube ich, früher schon in Rugby-Zeiten mehr Kraftsport trainiert, als ich Rugby gespielt habe. So trotzdem 4-5 Mal die Woche, aber Vollgas halt. und war auch, obwohl ich bei weitem nicht der Schwerste war in unserem Team, bin ich halt übel schnell, übel stark geworden so. Und es war auch der einzige Grund, warum ich gut war im Rugby, weil ich halt sehr schnell war und dazu noch sehr stark war. Spielerisch war ich aber Müll. Das muss man halt so sagen. Aber ich habe halt auch, also das waren halt 3 Jahre Rugby, was halt echt nicht viel, also was halt überhaupt nicht viel ist, vor allem um spielerisch gut zu werden, reicht es halt nicht.
Hm. Hast du davor schon irgendwie mal Rugby geschaut oder verfolgt oder sowas? Oder war das komplett neu?
Komplett neu.
Ja, okay, dann ist natürlich schwer, wenn dann andere vielleicht schon ein paar Jahre spielen, einfach mehr Erfahrung haben, wissen, wie das Spiel funktioniert und du, wo renne ich hin, okay, los geht's.
Ja, genau. Also ich hatte schon ein gutes Gefühl für und dadurch, dass ich auch also Ballsportarten davor gemacht habe, hatte ich immer, also ich war jetzt nicht komplett verloren. Man hat schon gemerkt, dass gut eine Basis da, sage ich jetzt mal. Aber ja, jetzt hat im Vergleich zu dem, der mit 7 Jahren schon anfängt, Rugby zu spielen, so, ist dafür, hat was gefehlt, spielerisch vor allem so.
Mhm.
Und es war dann auch der Grund letztendlich, warum ich dann mit Rugby aufgehört habe, weil ich halt gemerkt habe, okay, ey, spielerisch fehlt ja schon noch einiges. Und wenn ich, also ich war halt sehr ambitioniert danach wie vor so und ich habe halt gemerkt, ich müsste extrem viel Zeit opfern, um nur in Spielerische zu stecken. Und gleichzeitig wollte ich aber halt stärker werden so. Und dann war halt gut, dann wirst du erst halt nur noch stärker und lässt Rugby weg.
Okay.
So ein bisschen, das war so das Ding.
Und das war dann so 2019 rum?
Ich habe 2019 meinen ersten Wettkampf gemacht. So, das war also
im Powerlifting?
Genau, meinen ersten Powerlifting-Wettkampf. Das war früher die, auch beim BVDK, die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft.
Mhm.
Genau. Und das, also das war auch echt sehr kompletter Zufall. Ich kannte den Sport Kraft-Dreikampf gar nicht. Aber war da halt, weiß nicht, wie gesagt, ja oft im Krafttraining so, im Venice Beach war das, so ein Gym in Heidelberg. Und da hat mich random so ein Typ einfach angequatscht, so, yo, bist ja voll stark und so, was machst du und so. Und der war halt Powerlifter.
Okay.
Und der hat mich dann auch gecoacht ab da. Und es war auch ein Kollege von SG Training, so. Also dadurch bin ich quasi da reingerutscht.
Okay.
Das war purer Zufall.
Also du Powerlifting an sich kanntest du dann eigentlich noch gar nicht?
Überhaupt nicht.
Okay, das heißt, das Krafttraining war für dich einfach so, okay, ich find's halt geil, stärker zu werden.
Ja, genau.
Vielleicht ein bisschen Bodybuilding irgendwie noch Inspiration, genau, oder so gehabt, Internet oder sowas in der Richtung?
Ja, genau,
oder?
Ich habe so ein bisschen mit Bodybuilding-Training angefangen, aber war dann ziemlich schnell auf dem Trip, okay, ich will irgendwie stark werden und das, ich weiß auch gar nicht, wie es kam, aber es war dann sehr schnell, sehr grundübungsorientiert, also es war schon so ziemlich schnell, okay, machst halt Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, über Kopf drücken, zu Rugby-Zeiten war dann auch noch mit drin so, willst halt darin stark werden. Dann hatten wir durch die Uni, also ich studiere, habe da auch Sport studiert in Heidelberg, auch noch so ein olympisches Langhantel-Seminar, wo uns dann so über ein Semester echt, also das, was du über ein Semester in einem Seminar machen kannst, so die Technik im Umsetzen und so beigebracht wurde. Das habe ich auch immer dann mit reingenommen. Mhm. Und da war ich echt schnell echt gut. So, also, ja.
Ja, aber schon überraschend eigentlich, dass wenn du so kraftorientiert trainiert hast, und damals war ja dann auch Social Media schon voll da und Internet und alles drum und dran, dass du dann nicht irgendwie mal über Powerlifting gestolpert bist, so.
Ich frage mich auch gerade, ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Also ich denke gerade so im Nachhinein drüber nach. Aber ich hatte nicht mal Insta. Also ich hatte nicht mal irgendwelche Leute, die ich gekannt habe, wo ich gesagt habe, okay, boah, der borgt 300 Kilo, ich will auch so stark werden.
Aber das finde ich ja auch ganz gut, weißt du, wenn du dann nicht auf Social Media bist und dann nicht irgendwie schon irgendwelche Leute siehst, die so und so viel schaffen
ja.
und vielleicht schon so und so lange trainieren, dass man dann direkt schon so eine Grenze im Kopf hat, okay, der trainiert schon seit 5 oder 10 Jahren oder sowas und der macht 250 Kilo Kniebeuge. Dann, wenn ich 10 Jahre trainiere, schaffe ich das vielleicht auch mal irgendwann, sondern, weißt du, wie ich meine, sondern für dich
ja,
war einfach so, ja, ich beuge einfach so viel, wie es geht.
Ja,
so,
genau.
Ohne ein Limit zu kennen vielleicht, was dann so generell so möglich ist
ja.
oder so.
Ja. Und so der erste Trainingsplan, den ich hatte, das weiß ich noch, kam durch dieses Uniseminar. Das war also übel simpel, hat angefangen mit so einem 5x10, so in Woche 1, dann halt 4x9, 4x8, 4x7, 5x6 und halt bis zu so einem schweren Dreier dann.
Aha.
Und das habe ich einfach dann durchgeballert ein paar Monate, so halt immer von Anfang an angefangen, hat immer alles aufgeschrieben. Und es hat echt gut geklappt. So.
Funktioniert, ja.
Voll.
Wahrscheinlich sogar besser wie vieles, was die Powerlifter aktuell so machen, wenn sie halt irgendwie das ganze Jahr nur so Dreier beugen und so, weißt du?
Ja, genau.
Mal so 5x10 beugen.
Alter. Und ich habe mich wirklich so weggeschossen und das auch noch in Kombi mit dem Rugby-Training. Ja, also ich weiß noch, ich war auf dem Feld und war tot.
Ja,
also aber ja, waren gute Zeiten.
Da ist man ja noch jung, weißt du, da geht ja. es ja noch.
Safe.
Ja, krass, aber ohne Witz, mich wundert es echt, dass du nicht halt irgendwie dann auch damals dann irgendwie auf YouTube irgendwelche Leute verfolgt hast oder eben sonst irgendwo andere Kanäle und es halt dann gesehen hast.
Vielleicht habe ich so ein bisschen, aber ich könnte gerade wirklich, also aber nicht so, dass es so meine Inspiration war.
Weil ich überlege jetzt gerade, wenn das zu der Zeit war ja auch schon irgendwie so Karl Essen, so war ja auch schon wieder vorbei, weißt du, diese ganzen deutschen Influencer, der dann auch mal sogar mal einen Powerlifting-Wettkampf gemacht hat.
Ja,
aber das
genau.
war ja, glaube ich, auch davor schon.
Weiß ich nicht, das kann gut sein.
So 2016 oder sowas war das vielleicht.
Ja, das kann gut sein, das weiß ich gar nicht, ob es davor
aber
oder danach
dieses,
war.
Dieses Strength Wars gab es ja dann auch schon.
Ja,
diese,
ja, ja, ja.
Wo das Tetzel mal moderiert hat und dann halt die ganzen verschiedenen Leute dann so Challenges gegeneinander gemacht haben.
Ja, genau.
Dann Powerlifter gegen Gewichtheber und Strongman gegen Gewichtheber und so. Das war ja damals auch.
Stimmt.
Ja, hast wahrscheinlich aber nicht geguckt gehabt, den Kram, oder halt nicht realisiert, dass du ja genau das Gleiche machst wie die.
Nee, genau, also ich kenne das alles, aber das war auf jeden Fall nicht, dass ich mir gedacht habe, boah, krass, ich mach das jetzt auch. Also vielleicht so, also ich war halt früher als Junge extrem dünn, also ich war wirklich so, also ich war Haut und Knochen und es war schon immer so ein Ding, dass ich da dann halt, okay, wie viel Muskeln so, wie viel stark sein und so hat's angefangen.
Der Klassiker.
Und, ja, genau. Aber ich hatte nie so ein Vorbild irgendwie aus Social Media oder Internet oder so.
Mhm.
Nicht wirklich.
Na, okay. Und als der dich dann im Gym angesprochen hat und dir dann irgendwie vom Powerlifting erzählt hat und so, komm mal zu uns ins Training vielleicht auch oder sowas in der Richtung, da hast du aber noch Rugby gespielt oder war das dann schon so, ich höre auf damit?
Nee, ich habe dann noch Rugby gespielt und wir haben das Training dann auch so also er hat mich dann quasi, er hat mich sogar gefragt, yo, soll ich dich mal so ein bisschen coachen? Und es hat er eine Zeit lang einfach gemacht, so, weil er das ganz cool fand einfach. Und da haben wir schon noch das Ganze so ein bisschen mehr auf Rugby ausgelegt. Aber ich bin da dann einfach immer mehr von weggekommen und dann halt immer mehr Fokus aufs Krafttraining per se und weil es auch mir einfach echt viel Spaß gemacht hat und weil ich halt gemerkt habe, so Alter, keine Ahnung, bei uns im Rugbyverein läuft jemand rum, der wiegt 140 Kilo und ich beug halt gefühlt 50 Kilo mehr als der.
Ja.
So sprich, da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, so okay, da bin ich anscheinend echt gut so.
Ja, da geht was.
Ja, genau. Und dann ging das immer so weiter.
Und wann kam dann so das Thema, so erster Wettkampf Powerlifting? War das dann auch vom Coach aus so ein Vorschlag?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es vom Coach jetzt kam, aber das war auf jeden Fall in Zusammenarbeit. So, da hatten wir dann uns drüber unterhalten. Er war aktiver Powerlifter beim BVDK an der -74er Gewichtsklasse.
Ja.
Und dann haben wir halt mal so geguckt, okay, wo ist ein Wettkampf? Er war früher in Mainz im Verein, deswegen habe ich auch in Rheinland-Pfalz dann einen Wettkampf gemacht.
Ja, okay.
Und dann habe ich halt auch direkt geguckt, okay, yo, was ist so Rheinland-Pfalz-Rekord so und so.
Ja, ja.
Und dann habe ich den, der steht auch immer noch, dann habe ich dann auch direkt eine Beuge geholt. Genau. Und das war dann mein erster Wettkampf. Also einfach so reingerutscht.
Ja.
Ja.
Ja, okay. Und dann war aber dann irgendwann klar, so okay, Rugby höre ich auf, aber Powerlifting, da kann ich dann wettkampforientiert noch weiter trainieren und
genau.
Wahrscheinlich diese Rekorde dann, ich habe das nämlich damals auch gemacht, ich weiß noch, als ich dann so überlegt habe, so hey, ich mach mal so einen ersten Powerlifting-Wettkampf, damals halt eben nicht bei VDK, sondern ich habe dann halt, es gab ja diese, ich weiß nicht, was die noch gibt, GRAVA, German Raw Association, dann gab es die GDFPF.
Ja, genau.
German Drug Free Powerlifting Federation, dann gab es, wie hießen die nochmal? Ich glaube, die haben dann sich zusammengetan mit irgendwas noch, dann wurde es dann zur WPO oder sowas in der Richtung. Die haben auch Wettkämpfe gemacht und bei denen habe ich, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber bei denen habe ich den ersten Wettkampf gemacht, Norddeutsche Meisterschaft. Da wurde ich auch Erster, ich bin Norddeutscher Meister geworden damals.
Geil.
Aber ich war der Einzige in meiner Gewichtsklasse, also nicht verraten.
Egal.
Klassiker.
Wird rausgecuttet.
Aber auf jeden Fall halt damals, weiß ich auch noch, dann haben wir immer gleich so geschaut, so okay, was ist denn bei dem Verband und hier und da, so deutscher Rekord und so weiter und dann geguckt, so, boah, hey, das könnte ich ja schaffen und so, weißt du, das war dann schon so gleich diese Motivation auf jeden Fall.
Ja, und man muss auch dazu sagen, also ich bin dann ja nach Heidelberg gekommen, um Rugby zu spielen.
Mhm.
Also ich habe da auch offiziell auf dem Papier Sport studiert, aber ich habe da eigentlich nur trainiert und Rugby gespielt und gegessen. Das ist auch so ein Ding. Und ich bin da nicht so im Team angekommen. Also ich kam erstens nicht ganz so gut mit dem Trainer, klar, warum auch immer, und bin nicht so gut im Team angekommen. Und es wird sicherlich auch die Rolle gespielt, also einen Impact gehabt haben.
Okay.
So. Genau.
Okay, das heißt, es war dann auch nicht so, dass du sagst, boah, es ist voll geil hier und ich will unbedingt weiter Rugby spielen, sondern
genau.
Okay, jetzt Powerlifting scheint mir gut zu liegen, da bin ich gut drin und irgendwie das andere macht mir jetzt vielleicht gerade eh nicht so viel Spaß, weil irgendwie das Umfeld nicht ganz so passt und so und ich bin vielleicht auch gar nicht so gut.
Ja, voll, genau. Und ich war dann auch ziemlich schnell, habe ich mich verletzt im Rugby. Also gar nicht aufgrund des Körperkontakts, sondern Achillessehnen, was war das? Irgendeine Entzündungsgeschichte.
Okay.
Mit der hatte ich aber echt so ein halbes Jahr oder so zu kämpfen. Also konnte echt nicht sprinten, ging halt echt nur sehr wenig so.
Ja.
Und dann hat es halt den Einstieg da erst recht schwer gemacht. Hat sicherlich dazu auch beigetragen, dass ich dann halt mehr Fokus ins Krafttraining gesteckt habe, weil es halt ging. Sprinten konnte ich dann halt erstmal nicht mehr oder nicht so, wie ich wollte.
Ja.
Und dann kam das eine zum anderen.
Mhm. Weißt du noch, mit was du beim Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und so damals, als du mit dem Fokus-Krafttraining so angefangen hast oder vielleicht, wo du das erste Mal diese Dreier gemacht hast nach dem Trainingsplan und so weiter, wie viel du da so gemacht hast?
Boah, ich glaube, da habe ich natürlich ganz normal irgendwie, also gebeugt, wie man halt beugt, also war ich sockig, ohne Gürtel, auch Highbar, so, also Highbar für die nicht powerlifting Menschen, halt mit einer normalen hohen Stangenablage. Boah, nach so einem ersten Zyklus war ich schon so bei 140 oder so.
Oh ja, okay.
Und da war ich echt noch jung, und aber das ging halt dann innerhalb von einem Jahr, war ich dann halt dann plötzlich bei 200 plus.
Okay.
Ja, also ging, war wirklich heftig. Und die 140, da wog ich halt auch noch, was habe ich da gewogen? 80 oder so.
Mhm.
Und also jetzt bin ich ja, wie gesagt, bei 98. Also ich habe da echt in kurzer Zeit, so auch die, die mich dann wieder in Tübingen getroffen haben, nachdem ich aus Heidelberg wieder zurückgekommen bin, das waren dann ja 2 Jahre, in denen ich dort war, die haben auch so gesagt, so, Alter, Junge, was ist mit dir passiert?
Ja.
Also ich kam halt so gefühlt doppelt so breit zurück, als ich davor halt war.
Mhm.
So, also, ja.
Ja, okay, also dann, da merkt man, hat man auch schon auch gemerkt, okay, da ist einfach so irgendwie Talent oder Veranlagung, ja, genau, auch da, dass das erstmal auf einem guten Niveau schon startet und halt dann auch dann, es gibt ja manche, die sind einfach so von Grund auf stark, aber wenn die trainieren, passiert vielleicht nicht ganz so viel, ja auch.
Ja.
Oder andere, die sind halt überhaupt nicht stark, aber wenn die dann trainieren, dann geht es halt echt schnell voran auch.
Ja.
Im Optimalfall startest du schon weit oben und wirst noch schneller besser auch.
Ja, voll. Und im Nachhinein habe ich auch wirklich gemerkt, so, ich hatte Glück, dass ich keinen Bullshit gemacht habe, vor allem im Krafttraining.
Mhm.
Also das war tatsächlich, ist in meinem Fall mehr Glück als Verstand, aber ich hatte halt von meinem 16. Lebensjahr an, also der Einstieg ins Krafttraining, hatte ich halt eine gute Betreuung durch erstens meinen Karate-Trainer, der hatte auch Plan von Krafttraining so.
Mhm.
Und dann halt direkt, klar, ist so ein Standardding gemacht von wegen 4x10 bis runter zum 5x3, aber gibt auch Schlimmeres. Und dann halt direkt weitergemacht mit dem richtigen Coach, der Expertise hatte in dem Gebiet. Also da war ich echt immer in guten Händen so.
Ja.
Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es dann entsprechend schnell nach oben ging so, ja.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht da auch wieder besser, dass du kein Instagram und so hattest,
genau,
und den ganzen Kram angeschaut hast.
Ja.
Oder bei mir früher waren es halt dann noch so Flex und Muscle and Fitness und Sportreview, diese Magazine, weißt du.
Mhm.
Das war halt so immer so eine Quelle oder halt irgendwelche Internetforen,
ja,
wo halt einfach auch irgendjemand irgendwas schreiben kann so. Und dann gab es in Deutschland noch so diese Standardpläne, dieses Korte 3x3. Falls das
ja,
jemand was sagt.
Doch.
Das war immer so ein Plan irgendwie. Den habe,
ja,
ich aber,
genau,
nie gemacht. Und halt Starting Strength war halt früher, ja, immer so das Ding irgendwie. Und dann halt so Smolov.
Ja,
Smolov,
genau,
Junior,
Klassiker.
Da habe ich auch schon mehrfach gemacht damals.
Den machen auch immer noch Kollegen von mir, die machen den immer wieder neu und so.
Ja.
Da gibt's auch noch was, Smolov und, ach, ich weiß nicht mehr, auch sowas.
Shaco?
Ja, genau, Shaco.
Shaco gibt's ja, glaube ich, hunderte Pläne irgendwie, verschiedene.
Okay, das weiß
und
ich gar
also
nicht.
Da gibt's ganz viele verschiedene und ich glaube, da war immer das große Problem, dass niemand wusste, was so die echten Trainingspläne jetzt wirklich sind, weil das früher, glaube ich, immer so personalisierte Trainingspläne eigentlich waren, die aber dann halt irgendwie hier und da kopiert wurden. Bis dann, glaube ich, ich glaube, Shaco hat dann irgendwie ein Buch rausgebracht und es hat dann, glaube ich, Mike Israel auch übersetzt aus,
ja,
dem Russischen.
Genau. Das habe ich mitbekommen,
genau.
Genau,
und dann hat Shaco eine App rausgebracht mit den Plänen auch drin. Aber das, da ist ja so, wie diese alte Schule von dort halt, das gibt so Grundlagen und dann bauen die alle aufeinander auf und so weiter,
ja,
weißt du? Und dann die meisten haben einfach irgendeinen von denen halt gemacht so. Und bei dem einen funktioniert halt, beim anderen halt nicht.
Ja, ja, okay.
Was ich daran immer so doof fand, war halt, du machst halt irgendwie erst Kniebeugen, dann machst du Bankdrücken und dann machst du nochmal irgendwie Kniebeugen. So,
ja,
das,
genau.
Das fand ich,
ja,
immer,
genau,
so komisch irgendwie. Das hat für mich keinen Sinn gemacht.
Voll.
Und da hatte ich keinen Bock drauf so auch, weißt du.
Ja.
Aber, ja. Nee, aber dann scheint es ja echt Glück gehabt zu haben, dass du halt echt von Anfang an ordentlich trainiert hast und halt eben,
ja,
nicht vielleicht einfach nur so rumgepumpt hast oder sowas oder halt eben so, ja, so Influencer-Pläne, würde man heute,
ja,
sagen, früher halt Flex-Pläne,
ja,
weißt du, wo du halt irgendwie 8 verschiedene Brustübungen machst für jeden Winkel und dann halt,
ja,
irgendwie,
genau,
4x10 überall,
ja,
oder sowas. Ja, und dann halt dann nur gut stark geworden bist. Und dann war das dann vom ersten Wettkampf schon so, okay, das mache ich jetzt? Oder war das dann so, erst als du gemerkt hast, so, okay, ich werde jetzt auch immer besser und vielleicht mal hier und da was gewonnen hast oder so?
Mhm. Nee, das war schon vom ersten Wettkampf an. Also mir war dann, das ist bei mir sowieso so ein Ding, wenn ich es mache, dann richtig.
Mhm.
Und da war auch dann wirklich auch das Jahr davor, in dem dann fix war, okay, du machst den Wettkampf. Also da muss man auch schon sagen, da habe ich mir dann auch wirklich den Arsch aufgerissen, sowohl was das Training geht, angeht, als auch was dann Ernährung, Lifestyle und so angeht. Also ich habe wirklich nur nichts anderes gemacht.
Ja.
So mehr oder weniger. Und habe mich dann halt ab dem Moment auch angefangen, extrem damit zu beschäftigen, auch selber. Und habe da halt ziemlich früh ziemlich viel richtig gemacht. Sprich, das war dann schon ab dem Wettkampf oder ab der Vorbereitung des Wettkampfs war dann okay, let's go.
Ja.
Und nachdem ich dann das Ding da gewonnen habe, dann hast du natürlich nochmal erst recht Bock auf mehr. Und dann war die Deutsche drauf. Ja, genau, ich glaube, das war dann ein Jahr später die Deutsche, weil also 2019 habe ich mich dann für die Deutsche qualifiziert, die ein Jahr später war.
Mhm.
Oder ich meine, das war so.
Das war dann im Corona-Jahr dann die Deutsche. 2020.
Genau, ich wollte gerade sagen, das war nämlich Corona, dann wurde die nämlich nicht gemacht. So war das auch. Und dann war okay. 2021 die Deutsche.
Okay.
Ja, genau, dann war 2021 die Deutsche. Ich hatte Glück, dass ich während Corona und der Lockdown-Geschichte trotzdem trainieren konnte.
Mhm.
Also ich konnte dann mir das Zeug vom Unikraftraum in Tübingen ausleihen und habe da halt dann in meinem Garten trainiert und im Winter halt, wir hatten so eine richtig runtergekommene Garage, also so eine Dorfgarage halt,
ja,
weiß ich nicht, 12 Quadratmeter und habe da halt trotzdem dann da schon wirklich dann so mit 280 oder was meine Beugeserien da durchgeknallt. Und da weiß ich noch, da kamen aber die ganzen Nachbarn so, weißt du, es hat geschneit draußen.
Ja.
Garage halt offen, ich 3 Pullis, 5 Socken, Mütze, so, gib ihm. Und die haben sich dann dazugehockt so einfach und haben halt zugeguckt. Das ist ja richtig heftig. Genau, und dann kam die Deutsche 2021, da war ich noch Junior. Und die habe ich dann auch gewonnen und da habe ich auch die 300 gebeugt.
Mhm.
So, und das war dann natürlich auch okay, Kaderambitionen, so ich will international starten, hatte auch die Performance dafür. Dann hatte ich halt Pech, dass danach ging es ja weiter mit der, ich glaube nämlich danach kam nochmal Corona und Lockdown. Kann das sein?
Wir hatten glaube ich 2021 auch nochmal.
Doch, oder?
Ja, ja. 2020 und 21 waren immer wieder Lockdowns.
Genau, okay.
Wenn ich mich recht erinnere.
Dann ist nämlich quasi mein Juniorenzeit rumgegangen, ohne dass ich international starten konnte, weil halt Lockdown und Corona, da ging halt einfach nichts mehr dann.
Ja, ja.
Genau. Und dann ging es halt zu den Aktiven. Und man muss aber auch dann sagen, dass ich dann schon so ein bisschen im Nachhinein vor allem so einen Höhenflug hatte, weil ich war dann halt voll im Hype. Das war dann so, boah, Junior, deutscher Junior, Borg 300, so geisteskrank, upcoming Talent und so. Und ich dann halt erst recht Vollgas im Training. Und dann habe ich mich halt so zerschossen, also ich habe dann halt wirklich so im Nachhinein, also 3 Monate mindestens bei so einem konstanten Schmerz bei Belastung von so 9 von 10 trainiert.
Mhm.
Also ich saß dann in der Beinpresse und dachte mir so, Alter, dein Knie, also no joke, das zerspringt gleich so vom Schmerzlevel her. Im Nachhinein richtig hinrissig.
Ja.
Aber ich dachte mir halt so, Alter.
Nur die Harten kommen im Garten.
Ja,
oder?
Genau. Und dann halt so mit dem Ding im Hinterkopf, boah, du bist gerade voll im Hype, so, du willst jetzt auch was zeigen und so. Und dann habe ich mich da halt erstmal knappe 2 Jahre rausgenommen und ich habe immer noch damit zu kämpfen.
Ja.
So, das war dann halt suboptimal, ja.
Ja.
Also das ganze Glück, was ich bis dahin hatte. ja.
Ja, aber manchmal, also langfristig hilft dann sowas ja auch wieder, weil das ist so eine krasse Lektion irgendwie. Dieses einfach stur durch den Schmerz durchtrainieren und ja, nicht auf den Körper hören und halt einfach viel hilft viel und sowas. Ja, manchmal muss es ja auch sein irgendwie, aber langfristig funktioniert es halt einfach nicht gut und so diesen Fehler wirst du wahrscheinlich nie mehr machen, weißt du, es wird nicht mehr aufkommen und jetzt bist du ja trotzdem, weißt du, immer noch stark. Also das Ding, konntest dich sogar auch verbessern, deine Leistung.
Ja.
Klar, hättest du 2 Jahre voll optimal durchtrainieren können, wärst du jetzt wahrscheinlich schon woanders vom Niveau her, aber das, ich sag mal so, Powerlifting, du bist ja da jetzt nicht alt für den Sport, sondern Powerlifting kannst du ja noch viele Jahre gut machen und dich dann auch weiter steigern. So gerade im naturalen Bereich, glaube ich, sind ja bis auf so Ausnahmen, so Leute, die dann total jung schon an der Weltspitze auf einmal sind die meisten, die kommen ja erst dann so Richtung 30, bringen dann da ihre eigenen Höchstleistungen dann auch so.
Ja, voll. Also das ist da dahingehend dankbar, dass ich da schon noch das ein oder andere Jahr habe, in dem man sagen kann, da geht bestimmt noch was. So, ja. Also, ja, und jetzt gerade läuft es ja auch sehr gut. Also ich bin noch nicht schmerzfrei, aber so die eine oder andere Bestleistung sollte jetzt schon demnächst dann nochmal fallen und dann bin ich auch endlich in der Lage, dann auch wirklich wieder anzugreifen. Weil man muss sagen, die 305, klar, das waren 5 Kilo mehr als auf der DM21, aber auf der DM21 hatte ich einen Drittversuch, hat auch schon 310, die habe ich auch gebeugt, aber die waren halt nicht tief genug.
Okay.
Sprich, da, also weißt du, großartig so mehr von der Last, ja, gültig, ja, aber wer, also weißt du, ich bin da jetzt nicht, hab das keinen Riesensprung gemacht, so. Ja. Was auch vollkommen okay war, weil, wie gesagt, ich war da in der Reha halt.
Ja.
So, ja.
Ja, es geht ja darum, erstmal überhaupt wieder zurückzukommen, so.
Voll. Ja. Erstmal wieder schmerzfrei aufs Klo sitzen können, das war.
Ja, also das Training ist das eine, aber der Alltag ist ja auch das nächste dann. Ja. Also teilweise ist das so, wenn du dich dann gut warm machst und so und dann drin bist, dann geht's im Training ja. Aber im Alltag merkst du es halt irgendwie bei jedem dummen Schritt, genau. So, das ist halt dann auch, da weiß ich nicht, was dann besser ist irgendwie.
Ja, voll.
Ob du dann sagst, okay, nee, dann habe ich lieber bei der Stunde Training irgendwie, merke ich so und das ist unangenehm oder so, aber der Alltag ist schmerzfrei. Oder halt andersrum.
Ja.
Im besten Fall halt alles immer schmerzfrei.
Ja, genau. Aber das war ja auch so das Ding, dass ich halt dann auch, also diese Schmerzgeschichte konnte ja auch erst so schlimm werden, weil ich halt entsprechend lange falsch damit umgegangen bin. Und ein Grund dafür war ja quasi, dass ich dann während dem Training vergleichsweise wenig Schmerzen hatte. Irgendwann dann schon, aber ziemlich lange halt keine Schmerzen während dem Training. Halt Vollgas im Training, aber dann halt die Tage danach, es war dann halt Absturz. Aber du denkst ja dann jedes Mal, ja gut, jetzt habe ich ja keine Schmerzen, also gib ihm.
Ja, genau. Dieser Warm-up-Effekt, der ist dann echt, zwar natürlich fürs Training gut, aber im Nachhinein auch wieder blöd.
Genau.
War bei mir genau das Gleiche.
Ja.
Ich habe mich dann damals eben auch auf Wettkämpfe vorbereitet, habe dann auch beim Warm-up immer bei den 60 Kilo Kniebeugen mein Knie voll gemerkt.
Ja.
Und dann halt bei den 100 immer noch auch und dann habe ich auf 120, dann bist du immer wärmer und mehr Last drauf und mehr Spannung und mehr aufgewärmt einfach und dann wurde es immer besser und dann konnte ich meinen Topsatz halt schmerzfrei machen.
Ja, genau.
Und dann denkst du dir, okay, dann passt es ja irgendwie, aber beim nächsten Training das gleiche wieder. Und dann merkst du vor allem im Alltag und dann denkst du so, blöd, aber machst du halt einfach weiter so, das geht ja. Und dann Wettkampf kommt ja, also muss ja.
Ja, voll. Aber auch ganz cool zu sehen, dann, dass es dann doch auch wieder, wenn man das klug anstellt, echt dann auch wieder klar geht, weil ich habe mir vor kurzem ein Video angeguckt, das war dann so meine erste Beuge nach der Verletzungsgeschichte. Ich habe halt wirklich so, also Quarter Squat wäre zu viel gewesen. Ich habe angefangen mit so, du beugst deine Knie, hockst dich auf die Box und stehst wieder auf und jetzt ein Jahr später oder anderthalb Jahre später schon wieder volle tiefe Kniebeugen mit deutlich mehr Last, so.
Ja.
Das ist schon auch ganz gut. Geht also wieder bergauf.
Und dann kommen wir zur kurzen Werbeunterbrechung. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die den Podcast unterstützen, die bisher immer schon bei Spotify kommentiert haben, die bei Apple Podcasts eine Bewertung geschrieben haben, die 5 Sterne gegeben haben, die bei Instagram den Podcast teilen und mich dabei markieren und auch meinen Gast markieren. Wie immer bitte genau das auch weitermachen. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst, dann teil die Folge, teil, dass du sie anhörst bei Instagram und markier mich. Erzähl irgendjemandem davon, dass er die Folge mal anhören sollte. Und dann kannst du wie immer auch mit dem Code Kraftraum bei meinen Partnern unterstützen. Und zwar einmal bei esn.com bekommst du immer die aktuelle Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles andere mit dem Code Kraftraum. Dort gibt es Proteinpulver, es gibt Kreatin, es gibt Multivitamin, es gibt alles, was man brauchen könnte an Supplements. Dort kannst du eben mit Code Kraftraum immer den besten Rabatt sparen. Dann gibt es den Code Kraftraum bei simpleproducts.de. Dort gibt es Power Racks, es gibt Langhanteln, es gibt Gewichte, Kettlebells, es gibt Bänke, es gibt Beinpressen, es gibt alles, was man für Home Gym brauchen könnte. Dort sparst du mit dem Code Kraftraum 5% auf das gesamte Angebot, auch auf Sachen im Sale. Und dann haben wir noch asbarrel.com. Dort sparst du 10% mit Code Kraftraum. Dort gibt es Jeanshosen, Chinos, auch kurze Hosen für Leute mit trainierten Oberschenkeln, trainierten Hintern, aber trotzdem einer schmalen Taille, dass man eben nicht die Hose in 2 oder 3 Nummern größer kaufen muss, damit die Oberschenkel reinpassen oder der Hintern eben reinpasst, der durchs Kniebeugen ein bisschen dicker geworden ist und dann aber der Bund mega weit ist, sondern hier passen die Sachen wie angegossen, sind super robust, stretchig, man könnte sogar darin trainieren und damit weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Und man muss ja wahrscheinlich auch sagen, dass es nicht so lange gedauert hätte, wenn du halt eben nicht monatelang so voll einfach weitergemacht hättest.
Safe.
Wenn du halt, das ist ja das Ding, also das, ich kann es halt auch echt immer jedem nur empfehlen, hör auf den Körper. Also wenn du halt merkst, so hey, hier fängt es an zu ziehen oder hier ist irgendwas komisch, dann nicht einfach sagen so, ja, wird schon wieder und einfach weitermachen. Und vor allem, wenn man halt dann merkt, hey, es wird noch schlimmer mit der Zeit, dann lieber direkt gucken.
Ja.
So, weil, voll. Also auch alle Trainer, die jetzt zuhören und mit Sportlern arbeiten, weil gerade die Sportler oftmals halt eben so einfach nur in diese Leistung halt denken und eben, ja, hier und da mal zwicken ist ja ganz normal, aber da einfach dann, ich hab's halt zu oft schon gehabt, dass es dann bei Athleten an auch, weil sie es halt einfach nicht sagen, dass halt hier und da das irgendwie wehtut. Dann sagen sie, ja, eigentlich schon seit 3 Wochen irgendwie merke ich den Ellenbogen oder merke ich die Achillessehne oder ja, merke ich mein Knie oder sowas. Dann sage ich doch, sag's mir doch halt gleich, ist ja nicht schlimm, ja, aber einfach nur sagen sie, hey, irgendwie seit 2-3 Tagen fühlt sich mein Ellenbogen beim Training komisch an.
Ja.
Und dann kann man direkt gucken, hey, welche Belastung führt dazu oder warum könnte das denn sein? Und dann ja, kann man halt direkt reagieren und nicht erst, wenn es dann schon zu schlimm ist eigentlich und man nicht mehr richtig trainieren kann.
Voll. Ja, und man muss auch sagen, also ich hatte der Reha-Prozess, es war auch also ein Prozess, richtig damit umzugehen, hat auch lange gedauert. Also ich hatte ja immer dann diese Schmerzeinschätzung. Und ich weiß halt noch am Anfang, ich habe mich halt voll beschissen. So, ich habe dann irgendwelche, weiß ich nicht, so Pistol Squats gemacht, um zu gucken am Anfang vom Training, okay, wie stark ist der Schmerz? Alter, ich hatte Schmerzen aus der Hölle. Ja, 2 von 10. So. Ja, und dann natürlich fährst du dich da auch gegen die Wand, bis es halt wieder nicht mehr geht. Und da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein und das Ego halt einfach zu Hause lassen. So, das.
Ja, ja. Richtig geduldig sein.
Ja.
In dem Fall. Und auch da wieder lieber ein bisschen, also lieber eine Woche länger in diesem niedrigeren Bereich auch trainieren, bevor man halt eben eine Woche zu früh
voll
wieder steigert. Gerade bei solchen Sachen, die halt dann auch dann, da kann es halt eben sein, wenn du dann die eine Woche zu früh wieder einsteigst und das Gewebe einfach das noch nicht aus kann, dass du halt dann dich wieder so ein bisschen zurückwirfst einfach, ja. Und dann halt mehr Tage, also ein paar Tage wieder mehr Schmerzen hast, die halt nicht sein müssten.
Ja, es lohnt sich gar nicht. So eine Woche zu früh im Gegensatz zu 3 Wochen dann Reha-Training. So, der Trade-off lohnt sich halt gar nicht. Und im schlimmsten Fall warst du halt eine Woche unnötig vorsichtig. Aber das Risiko halt einzugehen, dass du da erst 3 Wochen wieder mit zu kämpfen hast,
ja,
lohnt sich halt in allermeisten Fällen halt nicht.
Naja. So, ja. Ja, ja, schon so. Aber ist es dann so, dass du jetzt eigentlich von Anfang an mit einem Coach trainiert hast und auch immer irgendwie einen Coach hattest, der dann auch deine Trainingsplanung und so weiter gemacht hat oder hast du auch irgendwann selber auch übernommen?
Genau, also ich hatte, als ich...
Wobei man sagen muss, so lange war es halt auch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen,
weil halt diese lange Reha-Phase und davor war ja dann Deutsche Meisterschaft.
Ja.
Und dann halt eben die Vorbereitung da drauf und davor ja dann wahrscheinlich schon einfach die ersten Wettkämpfe.
Ja, genau.
Oder? Also...
Ja, also es war kein so langer Zeitraum.
Ja.
Und ich hatte...
Ist eigentlich lustig, ich habe wahrscheinlich deutlich mehr Powerlifting-Wettkämpfe gemacht als du.
Ich habe jetzt insgesamt, warte mal, 3 Stück.
Ja, siehst du...
Also, ja, so, also echt nicht viel. Nee, stimmt gar nicht 4, aber der eine war einfach nur, um schwer zu heben. Also,
ja.
Aber ich hatte fast immer einen Coach, ja. Mhm. Also, ich habe zwar angefangen, also ich habe schon auch selbstständig trainiert, aber seitdem ich dann quasi Powerlifter bin oder mich als solcher bezeichnen würde, hatte ich einen Coach.
Okay.
Das war erst, wie gesagt, der Max von SG Training. Und jetzt, aktuell ist es Max Eisinger.
Mhm.
Genau, also einfach, weil ich schätze, dass wenn jemand objektiv über dein Training drüber guckt und halt nicht wie man selbst emotional dann doch mehr, als man sich vielleicht eingestehen will, da involviert ist, da einfach ein Auge drauf hat.
Ja.
So, genau. Also ich selbst gebe mich da in Händen anderer.
Ja.
Genau. Und ich bin auch froh, mein Training aus der Hand zu geben, weil ich trainiere selbst viele Athleten und dann sage ich mir halt, Alter, gar keinen Bock noch auf ein eigenes Training.
Ja.
So, ja.
Gerade wenn man vielleicht so tendiert, dann auch vielleicht zu schnell, zu viel ja, und so weiter und zu hart, weißt du so.
Ja, voll.
Da ist es wahrscheinlich ganz gut.
Ja, wobei ich sagen würde, ich würde mich da schon als relativ rational einschätzen tatsächlich. Aber
so wie bei der 2 von 10 Schmerz.
Genau so. nee, also, aber dann halt doch so emotional im falschen Moment, dass es dann halt einfach reinscheißt, so.
Ja. Ja, man tendiert halt schon dazu, dann auch Sachen mehr reinzumachen, die man halt auch lieber macht. Weißt du, so, die einem vielleicht halt auch liegen, deswegen macht man sie auch lieber, weil man vielleicht da auch besser drin ist.
Ja, wobei, da bin ich gegenteilig. Und also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch so leicht psychopathisch veranlagt. Bei mir war immer
so ein Masochist so ein bisschen.
Ja, darin bist du kacke. Das nimmt dich auseinander, hast gar keinen Bock drauf, aber davon mache ich mehr als von allem anderen.
Okay.
So tatsächlich.
Also machst du dann Smolov mit Bulgarian Split Squats?
Ja, also so war ich dann halt.
Okay.
Ja.
Ja, das ist ja tendenziell eher besser, weil meistens die Sachen, die man halt nicht gut kann, sind ja die man wahrscheinlich eher braucht, die einem halt auch mehr bringen oftmals.
Ja. Hoffentlich.
Also, ja. Ja, aber gut, aber ist wahrscheinlich schon eine gute Idee, wenn man dann auf einem hohen Niveau sein möchte, dann mit einem Coach zu arbeiten, der dann eben das dann einfach auch übernimmt.
Voll. Ja, und vor allem auch mal was anderes einfach mitzubekommen, so. Also, man selbst ist ja dann doch irgendwann relativ eingefahren in seiner Sichtweise, ob man sich selbst eingesteht oder nicht. Aber wenn du das halt tagtäglich machst, so, also allein schon der Austausch mit einem anderen Coach, wenn du die Möglichkeit hast, dann zu fragen, ey, warum machst du das so und nicht so oder so? Ist, also da lerne ich einfach selbst viel durch den Austausch an sich, was dann auch dann ganz cool ist.
Ja, dein Coach jetzt ist dann wahrscheinlich Bundestrainer.
Genau, aber das ist tatsächlich gar nicht daran gekoppelt, das war unabhängig davon.
Okay.
Also bei mir war die Begründung so ein bisschen, okay, also ich habe davor mit Max, also die heißen beide Max, deswegen sage ich jetzt mal Max von SG Training, gearbeitet. Das waren wirklich mehrere Jahre, also seit Beginn bis vor einem halben, dreiviertel Jahr.
Okay.
Also bei Max Eisinger bin ich noch nicht lang und da war einfach, okay, ich will mal einfach was Neues, so nach mehreren Jahren. Und dann war halt, okay, ich kenne Max ganz gut, Eisinger, kann so gleichzeitig auch die Connection für mich aufrechterhalten zum Bundeskader, weil ich ja doch international starten will, so, weißt du, um da so ein bisschen den Draht zu behalten und gleichzeitig habe ich ihn als kompetent eingeschätzt. Und Stand jetzt läuft es sehr gut, ja.
Ja, okay. War das dann eine große Veränderung, was das Training angeht? Wobei du ja wahrscheinlich da halt jetzt die letzte Zeit halt eher aus der Reha dann gekommen bist und erst jetzt mit Max Eisinger wahrscheinlich erst richtig wieder anfangen konntest zu trainieren, oder?
Ja, wobei Max Eisinger dann nochmal konservativer unterwegs war als mein Coach davor und ich in Zusammenarbeit.
Okay.
Also das war eher so nochmal zu Beginn des Coachings, okay, weil ich hatte ja also ich würde jetzt gerade sagen, mein Knie ist da bei 70-80%.
Mhm.
Bei Beginn des Coachings mit Max Eisinger so bei 60%. So, also um da jetzt einfach mal so eine Idee in den Raum zu stellen, dass man das nachvollziehen kann. Und dann war Max Eisingers Ansatz, okay, wir nehmen dann doch nochmal ein bisschen mehr sogar raus und legen dann doch nochmal mehr Fokus auf erstmal Entlastung, lieber einen Ticken zu viel entlasten, als unnötig da jetzt nochmal drauf zu hauen. Also, dass man wirklich tatsächlich nochmal was rausnimmt. Und es hat sich sehr, also Stand jetzt, sehr bezahlt gemacht, so. Also die Herangehensweise in dem Fall jetzt.
Ja.
Genau, sprich, ich bin auch nach wie vor in Anführungszeichen Reha-Modus, vor allem was die Kniebelastung angeht, aber es wird langsam. Also ich bin jetzt schon wieder, ich steige jetzt gerade quasi den Jahr von Woche zu Woche, schon seit Monaten die Gewichte einfach hoch, resette dann meistens irgendwann zwischendrin und mach's dann nochmal.
Mhm.
Und jetzt bin ich so, weiß ich nicht, auf 7er Serien mit so 2,30 rum angekommen wieder. Manche würden jetzt sagen, Alter, abgehoben, Reha und 2,30. Aber ich war, also, weißt du.
Ja, das hat ja nichts zu heißen. Also, ich meine, selbst bei mir jetzt, wo mein Knie jetzt heute wieder richtig scheiße ist irgendwie, wenn ich jetzt trainieren würde, ich würde halt trotzdem irgendwie 100 Kilo nehmen, weißt du, dann für 6 bis 8 Wiederholungen beim Kniebeugen und die halt vorsichtig und langsam machen.
Ja.
Früher wäre das für mich irgendwie auch so gewesen, so, okay, 100 Kilo für 8 Wiederholungen.
Ja.
So in meinen ersten 2 Jahren Training oder so war das halt, wäre das noch voll krass gewesen für mich. Aber wenn du halt eben dann trainiert hast und dann halt ein bestimmtes Kraftniveau hast, das bleibt halt auch dann da.
Ja.
Das ist ja das Geile daran. Also du verlierst halt nicht und musst dann mit 60 Kilo von neuem wieder anfangen bei dir mit dem Aufbau nach der Reha.
Ja.
Sondern die 250 wären wahrscheinlich auch vor einem Jahr schon gegangen.
Genau.
Aber halt nicht schmerzfrei und halt wären halt blöd gewesen, dumm gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber die Kraft bleibt halt.
Ja, voll.
Und die bleibt halt echt deutlich länger, als man denkt.
Ja, also vor allem im Nachhinein so hätte ich mir auch nicht so einen Stress machen müssen.
Ja.
So.
Ja. Ja, genau. Man denkt halt echt so, wenn dann das Training fehlt und dann nur so Reha-Belastung, dass man da alles verliert, aber das ist halt echt nicht so.
Ja, vor allem, wenn du dich halt krass drüber definierst, vor allem in dieser Zeit, in der halt dieser Hype aufkam, war halt so, Alter, ich bin Powerlifting. Also jetzt ein bisschen plakativ dargestellt. Und dann ist es halt plötzlich, kannst du nur noch so Quarter Squats mit 100 Kilo machen und denkst dir so, Alter, fuck.
Ja.
Voll die Krise plötzlich.
Ja.
So, und das ist, ich sehe auch viele junge Athleten immer auf Social Media, die halt, man merkt, die definieren sich unnormal krass drüber. Klar ist nur der Social Media Auftritt, aber wenn man die auch persönlich kennt, merkt man das schon. Und da sage ich halt immer, Alter, ich wünsche es dir nicht, aber warte auf deine erste Verletzung, so. Mhm. Und dann wirst du erstmal drauf klarkommen müssen und dir vielleicht dann doch nochmal ein anderes, ich sag mal, Standbein für dich selbst suchen, als ich bin der Sport. So.
Ja, ja. Ja, und vor allem halt nicht nur, sondern auch durch die Leistung so. Genau. Also so, dass man sagt, ich muss jetzt hier abliefern, jedem Training, weil ich das halt filme und dann auf Instagram meine Story teilen möchte oder per Reel oder keine Ahnung was. Sondern halt eben vielleicht einfach nur, ich bin der, der halt regelmäßig trainiert, der sich an seinen Plan hält und weißt du, so ein bisschen auch so über diesen Prozess eher auch definieren, als einfach nur über diese reine Leistung.
Ja.
Weil eben, wenn du dann mal halt nie Probleme hast und dann denkst so, ja gut, aber ich will halt zeigen, dass ich zwar 50 beugen kann im Training und mache jetzt trotzdem.
Ja, klar.
So, ja.
Good luck.
Ja, ich meine, das kennt jeder selber irgendwie, weißt du, so auch wenn man ein bisschen älter ist vielleicht und halt auch so zurückdenkt und dann, dass man das halt früher genauso gemacht hat.
Safe.
Das ist ganz normal.
Ja.
Gerade so am Anfang in den ersten Trainingsphasen irgendwie. Also wenn ich zurückdenke, wie oft habe ich mir da selber mein Bein gestellt, weil ich halt einfach durch den Schmerz durch einfach, ja, mehr, ich brauche hohen Umfang oder so hohe Frequenz oder sonst irgendwas.
Ja.
Und ich dann halt immer Phasen hatte, wo ich mich so 3, 4, 5 Monate echt gut steigern konnte und dann wieder voll irgendwie Rücken, Hüfte oder irgendwas hatte und dann so komplett aufhören musste und dann wieder von, weil ich da eben nicht lange trainiert hatte, so von null wieder anfangen musste.
Ja.
Und ich halt immer so ein paar Schritte nach vorne gemacht habe und dann wieder zurückgeworfen, wieder ein paar Schritte nach vorne, wieder zurückgeworfen. Ja. Und das war meine ersten paar Trainingsjahre, war das halt eben einfach konstant so.
Ja.
Das ist richtig dumm.
Ja, ich sag mir halt immer selbst, so Fehler macht jeder, so, aber wenn du halt nicht draus lernst, selber schuld.
Ich habe früher in der Schule auch immer gesagt, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug, deswegen ist gut, wenn ich schlechte Noten schreibe und nicht aufpassen, so, weißt du, weil dann erst dadurch lerne ich natürlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Früher schon die Weisheiten gedroppt, geil.
Voll, ja, ja, genau.
Nice. Ja,
aber was mich jetzt noch interessiert, weil ich habe ja in Freiburg und Stuttgart studiert.
Ja.
Du hast jetzt an einer anderen Uni studiert. Und wie ich jetzt schon rausgehört habe, ihr habt zum Beispiel auch Langhanteltraining gemacht.
Ja.
Hatten wir zum Beispiel gar nicht.
Ja.
Ja. Und jeder Studiengang ist ja, was Sport angeht, ja auch echt anders, jeder Bachelorstudiengang vor allem auch. Wie genau hieß denn dein Studiengang?
Also ich habe in Heidelberg erst studiert, 4 Semester. Und da habe ich zu 75%, der hieß einfach nur Sportwissenschaft.
Okay. Ohne direkten Schwerpunkt oder irgendwas? Nee,
ich meine, das war einfach nur Sportwissenschaften. Und ich weiß noch, ich konnte das nicht zu 100% machen. Ich habe ein Nebenfach gebraucht.
Mhm.
Entsprechend 25% Psychologie habe ich noch dazu genommen.
Okay. Bei mir war es ähnlich in Freiburg. Da war dann mein Hauptfach Sportwissenschaft. Und da war, glaube ich, der Schwerpunkt so ein bisschen gesundes Altern war das, glaube ich.
Ah, okay.
Also das war schon eher so gesundheitsorientiert auch.
Ja.
Wenn ich mich recht erinnere, das ist schon echt lange her. Und Nebenfach habe ich gebraucht. Und es gab dann Sporttherapie als Nebenfach. Allerdings gab es da nur 25 Plätze. Also weißt du so, da bin ich nicht reingekommen.
Krass,
das heißt, dann hieß es, hey, Studium fängt irgendwie in 2 Wochen an. Du brauchst jetzt noch ein Nebenfach, wo man halt ohne Zugangsbeschränkung halt rein kann.
Ja, genau.
Und dann habe ich mir halt angeschaut und irgendwie fernöstliche Geschichte oder sowas und was weiß ich was, Theologie und den ganzen Kram, wollte ich halt alles nicht. Dann habe ich Kognitionswissenschaft gemacht.
Mhm.
Was sogar echt interessant war, aber natürlich direkt erstes Semester Kognitionswissenschaft. Ich hatte ein Hauptfach und noch ein Seminar.
Ja.
Und direkt Vorlesung, Kognitionswissenschaft und Trainingswissenschaft am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit die Prüfung. Weil die halt nicht miteinander koordinieren natürlich, weil es ja verschiedene Institute dann waren und sowas. Das heißt, ich konnte Kognitionswissenschaft direkt nicht machen. Dann hieß es, okay, ja, Pech irgendwie.
Uff.
Und dann wusste ich halt im ersten Semester schon, dass ich in Stuttgart nach Stuttgart wechseln könnte und dort Mono-Bachelor mache, also ohne Nebenfach. also nur Sportwissenschaft studieren kann. Nebenfach brauche ich nicht mehr. Und haben dann sogar Connections gehabt zu einem, der auch gewechselt hatte, konnte mit dem quatschen, wie das ablief, was angerechnet wurde und was nicht und sowas. Und dann wusste ich halt zum Beispiel Praxis, die halt in Freiburg 3 Semestern waren, hätte ich nicht abschließen können im 2. Semester. Das heißt, ich hätte keine Note gehabt, wird nichts angerechnet. Okay. Also keine Praxis mehr gemacht, nur noch die ganze Theorie und sowas gemacht.
Ja.
Alles mitgenommen beim Trainingswissenschaft und Biomechanik beim Gollhofer. Also richtig geil eigentlich, weil er auch viel den Verkürzungszyklus und so geforscht hat und sowas. Bei dem noch alles gemacht und dann halt eben gewechselt nach dem 2. Semester. Ja.
Bei mir war es ähnlich, weil ich habe ja dann, wie gesagt, die 4 Semester in Heidelberg. Und dann war so, okay, Rugby hat sich erledigt, sprich, ich gucke jetzt halt, dass ich in eine Stadt gehe, wo ich dann auch 100% Sport machen kann.
Ja.
Das war dann halt Tübingen. Ich bin auch Tübinger, also es war dann schon, hat auch eine Rolle gespielt. Genau, und dann bin ich halt nach diesen 4 Semestern nach Tübingen. Und da war dann der Bachelor, also war ganz normal Bachelor of Science, Sportwissenschaft mit dem Profil Gesundheitsförderung.
Okay.
Genau. Und das war dann...
Hattest du damals oder zu Beginn oder vor dem Studium schon eine Idee, was du machen willst? Oder warum du das auch studieren willst? Oder war das so, ich gehe nach Heidelberg fürs Rugby und dann kann ich auch da einfach Sport studieren, das passt irgendwie, ich mache keinen Sport?
Also ich war in Heidelberg zwar wegen Rugby, aber mir war trotzdem klar, Sport studieren, safe.
Okay.
Also das wusste ich schon ziemlich früh. Weil es einfach so, also es war schon als Jugendlicher ein Riesenteil in meinem Leben. Und ich wollte schon immer diese Trainerrichtung.
Okay.
Also mir war schon bewusst, ich will erstens in den Leistungssport, selbst als Athlet, aber ich will auch in diese Athletik-Training-Richtung.
Okay.
Und das war dann schon ziemlich, also da war mein Interesse auch immer da und da war auch dann klar, okay, ich studiere das, um mich letztendlich in dem Bereich fortzubilden, um dann hoffentlich dann dort beruflich zu landen. Genau. Und es war, und es hat angefangen, mehr oder weniger alles mit dieser Powerlifting-Geschichte, beziehungsweise das hat nochmal bestätigt, da ich ja dann quasi erstmal als Athlet zu SG-Training kam und dann selbst ja als Coach zu SG-Training kam und selbst viele Beiträge und sowas geschrieben habe zu allen möglichen. Und das hat dann auch nochmal erst recht so ein bisschen mein Interesse geweckt und hat dann nochmal bestätigt, okay, das ist schon die Richtung, in der du willst, in die du gehen willst. Genau, und dann habe ich das in Tübingen fertig gemacht.
Wie war es denn, oder kannst du im Nachhinein sagen, deine ganzen Kommilitonen, die mit dir studiert haben?
Ja.
Wie viele von denen sind, oder okay, ich weiß gar nicht, sind die schon fertig auch? Du bist ja jetzt auch noch nicht ganz fertig, oder?
Nee, also ich habe Bachelorarbeit schon durch.
Okay.
Und ich habe mir mit Absicht aber noch so einen Praxiskurs offen gelassen, während meinem Praktikum, kommen wir vielleicht auch noch zu, um Student zu bleiben. Also ich komme jetzt quasi im Sommersemester zurück und mache dann auch, keine Ahnung, was ist das, was noch fehlt, Fußball oder so.
Ja, okay.
Und dann bin ich durch.
Ja, okay. Nee, weil mich interessiert nämlich immer vor allem, wie viele von den Leuten, die das Studium noch abgeschlossen haben, am Schluss dann auch im Sport noch landen, also im Sport arbeiten. Weil bei mir ist es eine Handvoll.
Ja.
Also wirklich eine Handvoll von über 100 Studenten, die mit mir studiert haben.
Ja.
Das ist halt so das Krasse daran, aber ich habe auch damals mit den Leuten ja auch geredet und habe halt auch gemerkt, so die meisten fangen mit dem Studium an, ohne zu wissen, was sie damit machen wollen.
Ja.
Also für mich war es halt eben auch von Anfang an dann irgendwie klar, so als mir das dann mal klar geworden ist, was ich dann machen will, weil ich selbst nach dem Abi eigentlich direkt noch nicht genau wusste, was ich machen will. Und es bei mir dann erst während meinem Zivi, was man damals noch machen musste, Zivildienst, also 9 Monate Zivildienst habe ich gemacht, erst da habe ich mich dann auch dazu entschieden, was ich damit auch machen will. Ach, und da war aber für mich dann klar, okay, ich will Coach sein, ich will Athletiktrainer sein, Strength Coach, Strength Conditioning Coach und sowas, also wie man es dann mag, am Schluss ist ja egal, aber ich hatte halt immer diesen Traum von, ich komme in mein eigenes Gym, weißt du, mach dieses riesen Rolltor hoch,
ja.
Musik an,
ja,
dann
Mann.
Kommen die Athleten, die richtig Bock haben und dann wird abgerissen so.
Ja.
Das war immer so mein Ding. Ich habe halt so diese Joe DeFranco Videos früher geschaut,
ja,
was du die auch kennst und
ja,
so, weißt du, das war halt immer so dieses Ding, boah, geil, sowas will ich auch haben, so ein eigenes Ding und so. Und dann war mir aber auch schnell halt bewusst, dass in Deutschland einfach zählt, was auf dem Papier steht.
Ja.
Und das war für mich dann okay, irgendwie so Fitness-Lizenz und sowas, das ist es halt nicht, das reicht dann irgendwie nicht, sondern ich will dann schon so das Höchste, was du halt machen kannst, theoretisch, ist halt dann Sportwissenschaft studieren.
Ja.
Auch wenn es halt theoretisch ja gar nicht das Optimale ungefähr unbedingt dafür für Trainer-Dasein,
ja.
Trainingsbetreuung und so weiter halt sein muss, je nach Studiengang. Es kann nur gut sein, du lernst halt kaum, wie man einen richtigen Trainingsplan schreibt. wie man eine Übung ausführt, wie man eine Übung beibringt, was Trainingsplanung ausmacht, Periodisierung, die ganzen Kram, das wird manchmal so oberflächlich angekratzt oder hörst du mal.
Ja.
Und viele, die vielleicht im Fitnessstudio eine Ausbildung machen, haben theoretisch dann mehr Plan vom Training oder,
ja,
oder mehr Erfahrung immerhin auf jeden Fall, ja.
Safe.
Aber eben so hat es bei mir angefangen und voll viele, die halt mit mir mit dem Studium angefangen haben, ja, ich habe halt immer gekickt irgendwie und habe halt keine Ahnung gehabt, was ich machen soll und dachte, ich komme, ich studiere halt Sport und ich bin ja ein guter Fußballer. Schnell gemerkt, so boah, das ist irgendwie, auf einmal habe ich Sportpsychologie oder Sportpädagogik und Sportgeschichte. Hä, was?
Ja, nee, da bin ich voll bei dir. Ich hatte es vor kurzem auch mit einem Kumpel drüber, der jetzt auch, der macht jetzt eine Ausbildung als Rettungssanitäter, also auch ist nicht im Sport gelandet. Dass, ich weiß nicht, das war zumindest unser Gefühl, dass Sportstudium prinzipiell oft ein Studium ist oder man studiert oft Sport nach dem Motto, ich weiß nicht ganz, was ich machen soll. Ich bin sportlich, Sport macht mir Spaß, ich studiere Sport.
Ja.
Und das ist dann halt dann safe ein tolles Studium. Also hast du auf jeden Fall deinen Spaß.
Du hast viel Zeit. Also bei mir war es so, ich habe voll viel Zeit gehabt. Ich konnte voll viel trainieren. Es war relativ easy so, weißt du. Außer Sachen interessieren dich halt gar nicht. Da war es halt echt so, du musst halt theoretisch auswendig lernen. Aber so an sich, wenn man es vergleicht, andere Leute irgendwie gehört, die studieren Maschinenbau irgendwie. Und sind halt von morgens bis um 6 Uhr irgendwie in der Uni.
Ja.
Und dann müssen sich halt, hocken sich in die Uni-Bib tagelang und üben richtig und lernen und so weiter. Und ich habe halt gar nichts gemacht, so, ja, so ungefähr, Fall. Weißt du, so.
Ja.
Das war halt so, ich chill den halben Tag im Kraftraum rum mit meinen Kumpels.
Ja, genau.
Und geh mal hier zum Seminar und geh mal da ein bisschen auf den Sportplatz raus und mach ein bisschen Leichtathletik mit denen und so.
Ja.
Und dann schreibe ich immer mal eine Prüfung, die halt, wo halt 2 Tage ein bisschen dann vorher anschauen halt reicht, um zu bestehen, so.
Ja, nee, voll. Also genau, deswegen die jetzt, also meine Kollegen, die wären jetzt alle so mit mir fertig und ein paar landen zwar in so Reha-Geschichten, aber sonst ist es entweder das oder hat Lehramt. Wenn die Lehramt hatten, sind die halt Lehrer.
Ja, ja.
Aber Leute, die jetzt im wirklich Athletiktraining-Bereich arbeiten oder gelandet sind, kenne ich tatsächlich keinen, also niemanden.
Aber es gibt halt auch super wenige Stellen in der Richtung.
Das sowieso.
Und und dann ist ja, da können wir jetzt auch eigentlich mal drüber reden, wegen dem Praktikum, das jetzt auch, du bist noch aktuell dabei, glaube ich, gell? Also bist jetzt mal so gut wie fertig, oder?
Morgen letzter Tag.
Morgen letzter Tag, okay.
Ja.
Dass ja diese Connections am Schluss, das ist, was zählt.
Voll.
Ja, also wie oft habe ich jetzt schon gehört, hey, bei dem und dem Fußballverein wird eine Athletiktrainerstelle frei oder ist die Ausschreibung.
Ja.
Aber eigentlich ist sie hinter Kulissen schon vergeben
an
den und den, der halt den und den Trainer kennt, so, oder der will halt den und den haben, so, aber offiziell müssen sie halt das ausschreiben und sowas. Das heißt, darüber landest du halt da eigentlich.
Voll. Und, also was man vielleicht auch sagen muss, du hast ja vorhin kurz angesprochen, also das, was ich über Coaching und Co. gelernt habe, Trainingsplanung, Periodisierung, lernt man in der Uni gar, also ich weiß nicht, das hört man, glaube ich, ziemlich oft, aber ich kann es jetzt nur aus meiner Erfahrung bestätigen, Trainingsplanung hast du nicht in der Uni.
Ja.
Also das, und es ist halt schade, so der normale Sportstudent, der rausgeht. Also klar, eigentlich müsste er Plan haben von Trainingsplanung, aber hat halt nicht. Außer du hast halt, interessierst dich selbst extrem für und bildest dich selbst irgendwie weiter. Aber im Studium hast du das nicht.
Ja.
Also da hast du keinen Plan von nichts, zumindest was Trainingsplanung angeht.
Ja.
Klar ist wahrscheinlich mehr als jemand, der das nicht studiert hat, aber auf keinen Fall so, dass du jetzt Athlet X irgendwie sinnvoll auf irgendeinen Wettkampf vorbereiten kannst.
Ja. So. Muss man halt auch sagen, es ist halt, also Training so in der Praxis dann, ist halt theoretisch auch nur ein kleines Feld in der Sportwissenschaft. Also Sportwissenschaft ist halt eben so ein Überbegriff für halt ganz, ganz viele verschiedene Felder. Und ja, es könnte halt auch zum Beispiel jemand am Schluss Sportwissenschaft studiert haben und dann bei einem Sportartikelhersteller landen und dann halt mit Computersoftware irgendwelche Sachen simulieren, um halt dann neue Sachen zu entwickeln. Die halt für uns mit dem Sport nichts zu tun haben, außer dass sie halt Sportgeräte am Schluss dann sind, aber es ist halt auch Teil der Sportwissenschaft dann.
Ja, voll.
Und das vergessen halt, glaube ich, viele. Also viele gehen da mit dem Gedanken hin, in der Sportwissenschaft, im Studium lerne ich halt eben theoretisch, wie ich ein guter Fitnesstrainer oder Athletiktrainer werde, aber es ist halt theoretisch nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt von dem ganzen Ding irgendwo.
Das war auch so meine Einstellung, deswegen habe ich auch Sport studiert, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, so Alter.
Ja.
Nee.
Und da muss man halt noch sagen, wenn du dann halt in diesen Fächern, die dann theoretisch mit der Praxis was zu tun haben, Dozenten hast, die halt keine Praxiserfahrung auch haben, dann hast du halt echt einfach Pech gehabt irgendwie.
Voll.
Ja, und dann, ja, dann hast du halt vielleicht gar keinen Einblick in der Richtung.
Ja.
Aber ja, also deswegen ist halt dann auch immer trotzdem dann das Praktikum am Schluss halt echt eine gute Möglichkeit,
voll,
mal Einblicke zu kriegen. Und du hast ja, wie ich ja auch, das Praktikum am Olympiastützpunkt in Stuttgart gemacht. Und ich weiß nicht, ist bei dir dann jetzt so der erste Berührungspunkt jetzt nicht selber als Athlet, sondern halt eben als sozusagen dann auch Coach mit Athleten aus anderen Sportarten, mhm, außerhalb von jetzt Powerlifting vor anderen auch.
Ja.
Weil ich gehe mal davon aus, mit SG Training hast du ja hauptsächlich dann Powerlifter, oder? In der, genau, Betreuung.
Hauptsächlich ja, aber nicht nur. Also okay, ich hatte auch zum Beispiel so ein paar so Profi-Show-Wrestler,
okay,
die ich trainiert habe zum Beispiel. Aber ja, primär Powerlifter, mhm, und es war auch da meine Motivation, dann nochmal mit Athleten nochmal Erfahrung zu sammeln, die jetzt halt einen anderen Fokus haben, als ich will stärker werden und ich will Muskeln bekommen.
Ja.
Sondern zum Beispiel, ich will schnell werden, ich muss hoch springen können oder weit springen, ja, können, ich muss explosiv werden.
Und dabei will ich auch leicht bleiben.
Genau.
So, was ja auch dann immer nochmal ein extra Ding ist.
Genau. Und es war dann nochmal, okay, machst du ein Praktikum im Olympiastützpunkt, mhm, weil wenn ich da so, wo dann, wenn du so, wo du sowas lernst oder einen Einblick bekommst oder mit, ja, Athleten zu tun hast.
Ja. Vor allem, ja, halt mit verschiedenen Sportarten.
Genau.
Also wenn du zum Fußballverein gehst, hast du halt deine Fußballer.
Genau.
Oder beim Handball halt nur die Handballer. Und da hast du ja theoretisch alle Sportarten, die es halt an dem Stützpunkt dann auch gibt.
Ja.
Ja.
Genau. Und dann habe ich da ein Praktikum dran gehängt. Und das war echt sehr nice. Also allein die Connections erst, die du machst, wenn du dich da selbst reinhängst, ist auch immer das, was man so draus macht.
Ja.
Aber wenn du halt schon mit dem guten Grundwissen über Trainingsplanung rankommst, was ich jetzt halt hatte, und dann auch noch motiviert bist, dann habe ich jetzt zumindest auch echt viel Verantwortung in die Hand bekommen und konnte halt dann echt viel Training planen, Training durchführen. Ja, also das war echt, stand jetzt zumindest, eine Top-Sache.
Ja.
Ja.
Und welche Sportarten hast du jetzt hauptsächlich betreuen können?
Also ich habe Kugelstoßen.
Mhm.
So, das ist, für die habe ich teilweise die Krafttrainingsplanung übernommen.
Ja.
Dann,
das liegt halt auch sehr nah noch.
Ja.
Das ist so, als Powerlifter oder Kraftsportler, wenn du dann mit Kugelstoßen arbeiten kannst, ist halt eigentlich so genau das, was halt,
ja, genau,
so wie, das Training kann relativ ähnlich aussehen, ja, und nur halt dann nur noch diese Geschwindigkeit muss dann noch irgendwie,
ja, genau,
mit rein, so. Die dürfen schwer werden.
Ja, Mann.
Die sollen richtig fett stark werden.
Das macht schon Spaß.
Das ist schon geil.
Wenn da so ein Kugelstoß verliegt und dann plötzlich irgendwie, was war's? Ja, vor kurzem, ja, ich mach schnelles Bankdrücken. Ich so, ja, okay. Ich guck so, was der macht. Dann sind halt 200 drauf. Ich so,
ja,
alles klar. Ja, okay. Ich geh da mal nach Hause.
Ja, ja.
Ja, schon krass. Ja, genau. Also Kugelstoßer. Und dann habe ich vor allem Turnen.
Ja.
In meinem Fall jetzt die Ellie Seitz, die ich quasi von Anfang an bis jetzt betreut habe.
Mhm.
Also ich habe das Krafttraining mit der geplant, durchgeführt. Ja.
Alles. Und bei ihr, glaube ich, nochmal besonders, dass sie ja Achillessehnenriss hatte.
Genau, also der Hintergrund ist, ja, sie hat sich verletzt in der WM-Vorbereitung. Die Achillessehne war durch. Plan ist jetzt, also hoffentlich klappt's, aber die Zielsetzung ist zumindest Olympia dieses Jahr. Und entsprechend gilt es dann, oder galt es vor allem jetzt, den Reha-Prozess optimal durchzuführen, dass sie halt möglichst schnell wieder belasten kann im Fußgelenksbereich. Und dann eben final fit zu werden für Olympia dieses Jahr. So, und die werde ich jetzt auch weiter betreuen bis Olympia. Genau, also das war so. Also wir haben wirklich jeden Tag, also sie war da 5-mal die Woche und wir haben da mindestens 1,5 Stunden immer zusammen trainiert. Und da kriegst du schon noch gut Einblicke in den Turnsport jetzt in dem Fall. Und das ist dann schon nochmal was ganz anderes als jetzt irgendwie ein Kugelstoßer oder ein Powerlifter oder ein Gewichtheber oder so.
Ja.
Aber hat auch gut Spaß gemacht, dich da reinzuarbeiten.
Ja.
Und hat auch alles, Stand jetzt zumindest, optimal geklappt.
Mhm.
Genau.
Ähnlich wie bei mir damals, weil ich bin auch hingekommen und ich habe auch direkt eine Athletin dann gehabt, die dann auch einen Reha-Prozess gemacht hat.
Ja.
Und bei ihr war es dann Knie, eine 100 Meter Hürdensprinterin, und dann halt auch eben für das kommende Jahr die Olympischen Spiele, also 2016 okay. war das dann Rio, halt dann wieder fit zu kriegen, hat auch gut geklappt.
Geil.
Hat dann danach dann ihre Karriere beendet, weil die war auch schon ein bisschen älter.
So wird es mit Ellie auch sein.
Ja, genau, das ist, ja eben, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein. Irgendwann reicht's dann auch, aber nee, das Krasse ist halt, der krasse Unterschied ist ja vor allem, wenn du halt dir jetzt dann nur Powerlifting anschaust, da ist halt das Training auch der Sport.
Genau.
Das ist halt so dieses, was es dann relativ simpel macht irgendwie. Und natürlich dann auch noch, dass man halt nicht eigentlich gerade jedes Wochenende Wettkämpfe macht, sondern du kannst halt schon relativ gut vorausplanen, okay, wir haben jetzt hier eine deutsche Meisterschaft, wir haben hier vielleicht eine EM oder hier eine Quali und so.
Ja.
Hast immer schöne lange Phasen oder du kannst dir auch ein bisschen aussuchen, was du wann machst vielleicht. Hast schöne Phasen, wo du dich dann vorbereiten, aufbauen, alles drum und dran machen kannst und hast halt diesen Tag X, wo halt dann deine Kraft einfach zählt.
Ja, genau.
Relativ gut planbar auch irgendwie, ja.
Ja.
Und dann hast du aber halt eben andere Sportarten, wie auch beim Turnen zum Beispiel, wo du ja dann auch nicht nur eine Sache hast, sondern verschiedene Geräte erstmal, verschiedene Stärken und Schwächen, welche Geräte du jetzt gut kannst, welche du vielleicht nicht so gut kannst, oder welche du auch nur turnst dann vielleicht auch in der Mannschaft oder so. Plus halt dann eben das ganze Turntraining, was ja, also Eli Salz war ja auch schon im Podcast, 2018 ganz am Anfang und Kim Bui war, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr im Podcast, mittlerweile auch schon wieder wahrscheinlich länger her. Aber wenn du halt eben hörst, dass die halt dann jeden Tag irgendwie 4 Stunden einfach in der Halle sind.
Ja, genau.
Ja, und dann kommen sie erst zu dir. Das heißt, du hast nicht einfach einen frischen Athleten, sondern du hast dann halt eben eine Athletin, die dann schon 4 Stunden, 5 Stunden in der Halle war und dann zu dir kommt und dann am nächsten Tag wieder 4, 5 Stunden in der Halle ist, dann und es halt dann jeden Tag auch macht, dann merkst du halt schon so, ja, okay, dieses optimale Kraftaufbautraining, was wir jetzt theoretisch im Powerlifting machen könnten, das ist halt gar nicht mehr möglich irgendwie, weil das ist einfach viel zu viel auf einmal. Das geht halt dann nicht mehr so.
Das haben wir auch ziemlich schnell gemerkt. Wir hatten quasi eine Phase, jetzt eine Reha-Phase, da hat sie halt nichts anderes, also sie konnte nicht turnen.
Ja.
Sprich, da konnten wir Umfänge knallen, also die halt schon ordentlich waren. Und dann war sie halt dann plötzlich wieder 2-mal am Tag am Barren.
Ja.
So, und dann klar, du hast was rausgenommen, aber du hast nicht genug rausgenommen.
Ja, ja.
So, und dann, aber dadurch merkst du halt, okay, dadurch hat sie es auch wieder gemerkt, boah, die kommen halt, also wenn du, wie gesagt, 4 Stunden da am Turn bist, intensiv, da hast du halt nicht mehr so viel Kapazität, zumindest im Vergleich zu, ich mache 2 Stunden am Sport, am Tag Kraftsport, und es ist mein Sport.
Ja.
So, schon was anderes einfach.
Mhm. Gab's da für dich jetzt irgendwas Überraschendes so? Also so generell so in der Arbeit mit den Athleten? Vielleicht auch, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt zum ersten Mal, außer jetzt in der Uni, wo ich vielleicht auch turnen musste, falls du es gewählt hast, ich weiß nicht, wie es bei euch war, vielleicht zum ersten Mal mit dem Sport auf einem hohen Niveau, sagen wir mal so, Berührung, und ich will mich da jetzt mal einarbeiten und mal schauen, okay, wie könnte dann ein gutes Training hierfür jetzt aussehen? Gab's da irgendwas, wo du sagst, so, damit hätte ich erstmal nicht gerechnet, bevor ich mir den Kram angeschaut habe oder damit Berührung dann hatte?
Mhm. Ja, schon. Also ich bin tatsächlich so mit Erwartungen rangegangen, vielleicht auch durch Social Media geprägt, so ein bisschen, dass wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie dir so ein Turntraining anguckst, das hat das Krafttraining, das war für mich so die größte Änderung im Kopf, die aber ziemlich schnell kam, halt übel spezifisch ist. Also dass du quasi im Krafttraining sehr, sehr, sehr nah oder möglichst nah an der Sportart von den Bewegungen arbeitest, so ein bisschen. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, so auch im Austausch mit anderen, dass halt jetzt im Fall von einer Turnerin, dass die halt sowieso 4 Stunden am Tag drüben sich wegknüppeln, mit, also spezifischer geht's, indem wir feiern nicht die Turnen, ja. Und dass dann, also da brauchst du jetzt in deinem Krafttraining nicht irgendwie ankommen mit irgendwelchem hyperspezifischem Zeug. Also das war so in meinem Kopf vor allem die Änderung, dass du dann vielleicht eher guckst, dass sie allgemein einfach fit und gesund und wenig Schmerzen und dann vielleicht noch das, was sie noch zusätzlich ein bisschen braucht, um drüben besser zu werden, aber dass du ein bisschen, also ja, dass du schon relativ allgemein bleiben kannst und dass es auch am besten klappt, so.
Ja.
Das war so in meinem Kopf tatsächlich eine Änderung.
Ja, oder vielleicht auch einfach so die Frage, was bedeutet es denn überhaupt spezifisch zu trainieren?
Genau.
Weil für viele ist ja immer so der Gedanke, wir machen eine Bewegung, die vielleicht genauso aussieht oder den gleichen Winkel dann irgendwie hat oder nur halt mit Widerstand oder sowas. Das ist ja so der Klassiker.
Ja.
Und die Frage ist halt eben, ist es dann überhaupt spezifisch, wenn auf einmal die Kontraktionsgeschwindigkeit deutlich niedriger ist oder halt die Bewegungsgeschwindigkeit deutlich niedriger ist oder halt eben die, wie oder wo die Kraft am höchsten entwickelt wird oder sowas in der Richtung. Da gibt's ja viele Sachen irgendwo.
Ja.
Weil dann merkt man relativ schnell, dass diese Sachen, die zwar wie die Sportart aussehen, auf einmal dann vielleicht gar nicht so spezifisch sind und man dann mit einem allgemeinen Training Anpassungen generieren können, die halt spezifisch für den Sportler dann gut sein können. Das ist ja oftmals so das Ding, weil das spezifische Training, wie du ja gesagt hast, machen sie ja schon die ganze Zeit.
Ja.
Ja, und genau, dann dieses allgemeine Training, das fehlt ja dann auch.
Ja.
Ja, also ich nenne es halt immer gerne so Lücken füllen einfach.
Ja, genau.
Ja, also wenn du eine Volleyballerin hast, die halt schon irgendwie 700 Sprünge in der Woche macht in ihrem Volleyballtraining,
ja
dann fange ich halt vielleicht nicht an, jetzt noch dreimal die Woche insgesamt nochmal 300 Sprünge mehr zu machen, sondern guck mal, hey, die macht halt nie mal zum Beispiel eine tiefe Kniebeugung mit einer langsamen Geschwindigkeit, mit einem hohen Widerstand, wo wir mal die Strukturen anders belasten können, vielleicht eben zu Anpassungen führen können, die halt langfristig gesehen irgendwie potenziell was besser machen könnten und sowas. Ja. Sieht dann zwar erstmal voll unspezifisch aus, aber langfristig gesehen wird es halt ein spezifisches Training sein, weil es halt die Anpassung dann halt bringt irgendwie.
Voll. Ja, genau. Und der zweite Punkt war so ein bisschen, dass ich, wie formuliere ich das am besten? Also das spielt so ein bisschen in das Gleiche rein, aber ich bin da schon so ein bisschen hingekommen mit der Erwartung, Alter, ich sehe es hier voll strukturiertes, gut geplantes Training, was sicherlich auch der Fall ist, so, aber ich habe dann schon auch gemerkt, so ey, es fehlt halt doch irgendwie ab und zu an richtiger Expertise, so, im Athletiktraining-Bereich. Wenn du halt, also ich weiß noch, dass du halt Leute siehst, die machen Quarter-Squats. Und dann gehe ich halt hin und frage halt so interessemäßig, ey, so wie trainierst du, wie sieht dein Training übers Jahr aus und so? Und ich habe halt mit gerechnet, okay, der macht das Quarter-Squats, sprich, der wird jetzt irgendwann den nächsten Wettkampf haben oder so. Dann frage ich halt, hey, machst du irgendwann tiefe Kniebeugen? Nee. Ich so, hä? Du machst also das ganze Jahr über Quarter-Squats? Ja. Und dann, also, und sowas.
In die gleichen Winkel wie beim Sprint ja auch.
Genau. Das ist, genau. So, und da habe ich dann schon so ein bisschen so, uff, okay, leider doch nicht so, wie du es dir jetzt in deinem Kopf vorgestellt hast, dass du überall krass durchgeplantes Training siehst und krasse Expertise, ohne jetzt jemanden schlecht reden zu wollen, so, aber das war so die Vorstellung, mit der ich kam, hat sich dahingehend zumindest nicht überall bestätigt, was ich erwarten würde, weil es halt Olympiathleten, also potenzielle Olympiathleten und Athletinnen sind.
Ja.
Also höheres Niveau geht ja nicht mehr, eigentlich.
Ja. Genau, das Gleiche war bei mir damals auch.
Ja.
Ich bin da echt hin und ich dachte so, boah, jetzt sehe ich vor allem auch so richtig so das Beste, was überhaupt geht. Sachen, die ich vielleicht noch gar nicht vorher gelesen oder gesehen hatte, so hatte ich die Erwartung. Und dann war es halt eben auch nicht so.
Ja.
Und da muss man halt einfach leider auch sagen, dass dann halt gerade im deutschen Profisport außerhalb von jetzt eben Fußball und vielleicht ein paar anderen Sportarten, wo halt echt viel Geld auch da ist und noch viel Geld für Betreuung auch da ist, dass da halt einfach die Betreuung an sich halt auch fehlt.
Ja.
Du hast halt dann oftmals eben halt einen Sportarttrainer, also der ist ein Trainer der Sportart eigentlich, der dann viele Athleten betreuen muss und denen halt dann theoretisch auch noch sagen muss, was die im Kraftraum auch machen sollen und die dann oftmals halt dann eben alleine dann auch da trainieren müssen, weil da vielleicht mit der anderen Gruppe dann gerade schon auf dem Feld oder auf dem Platz oder sonst wo halt die Sportart trainiert.
Ja.
Und die sind halt oftmals in ihrer Sportart auch sehr, sehr gut, deswegen sind sie ja auch da, die Trainer. Aber du kannst halt, so wie wir ja auch, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt hier Experten für Athletiktraining, können wir halt nicht auch die Experten fürs Turnen sein. Oder auch die Experten fürs Schwimmen dazu auch noch oder sowas. Und selbst im Athletiktraining müssen wir auch einfach uns eingestehen, selbst da können wir ja nicht überall gut sein.
Ja.
Ich sag immer, wer nur Ausdauer will, Marathon, Ironman, was weiß ich was. Und da halt sehr ambitioniert auf einem hohen Niveau. Der ist bei mir komplett an der falschen Adresse.
Safe.
Ja, eben.
Also bei mir auch. So, da sage ich.
Stark, schnell, explosiv, mein Ding.
Ja.
Aber dann eben, wenn es halt sagt, darum geht reine Ausdauer.
Ja.
Damit schon ist einfach nicht mehr mein Fachgebiet.
Ja.
Ist nicht da, wo mein Interesse einmal ist.
Ja.
Muss man halt dann auch sich eingestehen. Und auch da, wo ich die Erfahrung halt auch nicht habe.
Ja.
Also sei es mit meinem eigenen Training, was ja natürlich auch immer irgendwo relevant ist, aber halt auch einfach, was die Forschung angeht und diese allgemeine Trainingspraxis, wie das halt funktioniert und so weiter. Und dann kann man halt auch nicht eben vom Sprinttrainer erwarten, dass der halt genau weiß, was mittlerweile Best Practices, was Athletiktraining für Sprinter angeht.
Mhm.
Und so ist es halt leider.
Mhm.
Und da muss man einfach sagen, hinkt Deutschland halt echt hinterher.
Ja.
Dass dann Athleten sich dann teilweise selber um ihr Athletiktraining kümmern müssen, sich dann halt selber jemand an die Hand holen.
Ja.
Und dann ist natürlich da wieder das Problem, dass sie vielleicht dann selber halt auch zu wenig Ahnung davon haben und halt schwer einschätzen können, wer ist denn da jetzt gut und wer ist vielleicht nicht gut. Oder was man ja auch oftmals sieht, dass dann halt einfach die ehemaligen Sportler dann auch Athletiktrainer in der Sportart dann werden.
Ja, genau.
Ja, weil, ja, aber wir haben halt früher das auch so gemacht. So. Ich kenne auch ganz viele Beispiele.
Safe.
Und dann ist halt einfach das Problem, klar, die Erfahrung ist da, was sie halt selber auch gemacht haben früher, aber erstmal das Hintergrundwissen, so das kleine rein physiologische, wie funktioniert der Körper, wie funktionieren die Anpassungsprozesse, welche Adaptionen gibt es, welche Belastungen, welche Reize führen zu welchen Adaptionen vielleicht und wie wirken sich dann auch auf die Leistung und so weiter aus, sind so Grundlagendinge erstmal
ja.
Und halt dann auch eben vielleicht so der aktuelle Forschungsstand rein zur Sprungkraft oder rein zur Sprintschnelligkeit und so weiter und dann kommt ja auch noch dazu, theoretisch das Ganze, didaktische, wie bringe ich sowas auch bei, methodisch Voll. Und so weiter, zwischenmenschlich, dann auch da gibt es halt super Coaches, sind da halt mega gut drin.
Ja.
Die haben aber vielleicht das andere Fachwissen gar nicht, aber es sind trotzdem super Coaches, weil sie halt eben menschlich super gut sind.
Ja.
Und dann hast du halt andere, die sind halt einfach voll die Cracks, was irgendwie die reine Periodisierung, Trainingsplanung angeht, aber sind halt einfach menschlich total, einfach können nicht connect mit ihren Athleten und so.
Ja.
Und
dann,
ja, deswegen, also gehört ja mehr dazu, als man denkt.
Und dann, sowieso.
Und wenn dann halt du als Experte aus dem Kraftsport irgendwie dann reinkommst und dann siehst, was die im Kraftraum machen, was ja, muss man ja auch wieder sich eingestehen, dann selber irgendwie als Kraftsportliebhaber irgendwie, das, was wir machen, ist für die halt einfach zweitrangig, drittrangig.
Ja, genau.
Die Sportart ist halt Nummer eins.
Klar.
Und deswegen, denen ist am Schluss egal, weißt du, welche Variante der Kniebeuge die machen. Solange sie am Schluss schneller rennen, ist denen halt egal.
Ja, genau. Genau, und das ist vielleicht auch so ein Ding, was ich echt gut, also ja, da ist nochmal erst recht, anwenden musste. Also muss halt ein bisschen flexibel sein.
Ja.
Ich bin halt sehr Powerlifting geprägt.
Ja.
Und dann ist halt klar, okay, machst halt die Kniebeuge, so, weil das halt bei mir täglich Brot ist. Aber viele Athleten, warum auch immer, die es keine Kniebeuge machen können, voll egal. Also machst du halt einbeinige Kniebeugen, wenn es besser klappt.
Oder machst eine Beinpresse.
Oder eine Beinpresse oder sonst was, genau.
Das Paul halt nicht. Vor allem früher hätten die halt das Bein geschissen, so, Alter, Beinpresse, ne? Ja. Du musst Kniebeugen.
Ja, genau. So vom Ding her.
Ja.
Und was mir auch selbst, was eine Herausforderung war, war tatsächlich jetzt vor allem, also die Absprache mit dem Sportarttrainer.
Mhm.
Da habe ich echt gemerkt, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. So, weil, also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du jetzt einen Sportartentrainer hast, der will erstmal nichts bei sich anpassen oder abändern.
Ja.
Und wenn du denn dann auch noch sagst, so, yo, vielleicht in der Woche einen Ticken weniger machen, ciao.
Ja.
Also der kriegst du auf jeden Fall erstmal gut Gegenwind. Also so gut Gegenwind, dass du jetzt teilweise dastehst und denkst so, ey, wir sind, also das ist einfach nicht so einfach, sich da so abzustimmen, dass es für den Athleten und die Athletin am besten passt, so, weil dann doch jeder oft so sein System hat, in dem er festhält.
Ja.
Und auch nicht bereit ist, davon irgendwas abzuweichen, so.
Ja. Ja, da muss man schon auch sehr kompromissbereit
Voll.
Und irgendwie nachgiebig dann auch irgendwie sein. Ja. Ich glaube, das ist gerade MMA ist da so ein perfektes Beispiel, weil du hast dann in der Regel deinen Grappling-Coach, du hast deinen Wrestling-Coach, du hast deinen Striking-Coach, du hast vielleicht sogar noch einen Head-Coach, für die Überwachung zuständig ist und dann halt auch vielleicht so ein bisschen Strategie und so weiter. Hast einen Strength- und Conditioning-Coach und jeder von denen, wenn er den Athleten hat, will er sein Ding maximal gut durchziehen können.
Ja.
Und wenn da halt die Absprache nicht stimmt, dann funktioniert es halt nicht.
Ja.
Und da habe ich auch persönliche Erfahrungen auch schon mitgemacht, wo ich einen Athleten, der von mir auch noch betreut werden wollte, der wollte mit mir ganz speziell nur für was Bestimmtes auch trainieren, ohne jetzt genau darauf einzugehen, bisschen so eine Problemstelle bei ihm und kam auf mich zu und ich kannte den ja auch schon und wir hatten auch schon mal gearbeitet miteinander und sowas und hab dann aber auch dann direkt gefragt, bin ich dann für dein Athletiktraining, alles außerhalb deiner Sportart dann auch zuständig?
Ja.
Nee, das reine Kraft- und Gewichtheben-Training, weil er dann zu der Zeit mehr so Gewichthebeübungen gemacht hat, macht der andere weiter.
Ja.
Ich bin dann noch einmal die Woche bei einem Physio, zu dem ich extra hinfahre, der hat auch so einen Kraftraum noch, mit dem mache ich dann auch so speziell noch für den Rumpf was. Und mit meinem Sportarttrainer mache ich aber auch noch im Kraftraum was, speziell für meine Sportart. Und dann wollte er mit mir eben auch noch. Und dann habe ich halt gesagt, ja, nee, dann, ich glaube, dann bin ich eher raus. Also,
ja.
Weil zu viele Köche versalzen die Suppe. Und
auf jeden Fall.
Leider ist es bei dem dann auch so gekommen. Der wurde dann schlechter oder hat sich dann eher zurückentwickelt. Leistung hat nicht mehr gepasst, hat dann einfach hier und da lief es halt nicht mehr und ist dann irgendwann halt gegangen und woanders hin zum Training gegangen, in der Hoffnung, dass es da dann besser funktioniert irgendwie.
Ja.
Aber ich glaube, meine Vermutung ist einfach, das war dann, die Absprache hat nicht ganz gestimmt und lag aber auch an ihm natürlich selbst, er wollte halt auch zu viel.
Ja.
Und manchmal muss man halt eben auch merken, so okay, zu viel machen bringt halt auch nichts und manchmal ist mehr eben auch, weniger auch mehr.
Ja, voll.
Ja.
Ja.
Aber ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir kommen mal langsam zum Schluss.
Yes.
Und zum Ende bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Du hast ein paar tausend Zuhörer und wenn du jetzt nicht weißt, was du sagen sollst, wenn dir nichts einfällt, habe ich immer den Tipp, denk nochmal zurück, als du mit dem Sport angefangen hast, oder in deinem Fall wahrscheinlich eher passender, denk nochmal zurück an die Zeit, wo du gemerkt hast, dein Knie.
Mhm.
Oh, mein Knie, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht.
Mhm.
Mit dem Wissen, was du von heute hast, oder vielleicht auch eben, wo du den Switch zum Powerlifting gemacht hast, mit dem Wissen, was du von heute hast,
ja.
Was würdest du dir damit auf den Weg geben?
Boah, jetzt bezogen auf den Sport an sich, oder wie?
Oder egal,
einfach okay.
Einfach, du triffst dich selbst,
okay.
Als du mit dem Powerlifting gerade angefangen hast, was würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
Boah, tatsächlich so einfach, häng dich rein.
Okay.
Also es ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv bezogen auf die Kniegeschichte, weil da ja eher nicht.
Ja.
Aber ich habe halt gemerkt, wenn du halt wirklich für was brennst und dich da reinhängst und dich da wirklich mit auseinandersetzt, dich mit beschäftigst, motiviert bist und Eigeninitiative zeigst, dann wird es auch Früchte tragen.
Ja.
Also da wirst du dann schon deinen Weg finden, so. Weiß ich nicht, ist vielleicht so ein bisschen so ein Standard-Advice, aber habe ich halt gemerkt, dass das dann doch, sagen nicht umsonst so viele Leute, dass das wichtig ist.
Ja.
Ja, also einfach dranbleiben und einfach alles geben, auch gar nicht auf den Sport bezogen, auch interessemäßig, lese dich ein, beschäftige dich mit der Thematik, so bilde dich selbst weiter.
Ja.
Ja.
Ja. Auch fürs Studium würde ich sagen, das ist so, gerade wenn du Sport studierst, jeder, der jetzt zuhört und Sport studiert und für irgendeinen Themenbereich interessiert ihr euch sehr, das Geile am Sportstudium ist, ihr habt so viel Zeit, ihr könnt dann selber viel trainieren, selber ausprobieren und man kann halt auch in die Uni-Bib gehen oder auch sonst sich irgendwo das Zeug besorgen und halt auch echt einfach viel Kram konsumieren, also viel lesen, da hat man echt viel Zeit dafür, also später wird es immer schwieriger dann, wenn man dann in der, also weniger Zeit für sowas hat, dann sich dann die ganzen Bücher noch anzugucken und so weiter. Vielleicht da hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, irgendwas gesehen, was du sagst, empfehlenswert findest du gut?
Lass mich kurz überlegen. Boah, alles, also ich habe gerade tatsächlich gar nichts da jetzt so im Kopf. Aber tatsächlich so prinzipiell liest Bücher. Also Social Media ist halt keine, ach, mir fehlt das Wort.
Das ist keine gute Quelle, so vor allem einfach zum Lernen vor allem auch.
Also wenn
für Inspiration, Ideen oder sowas, wenn man den richtigen Leuten folgt, die dann irgendwie so Input geben können, so einen Anstoß und dann aber da dann selber dann anfangen nachforschen, aber halt selber recherchieren einfach.
Also genau, bildet eure Meinung nicht basierend auf irgendwelchen Insta-Reels, Videos oder Posts auf Instagram so.
Ja.
Also das ist halt, kann halt genauso gut Schwachsinn sein.
Ja.
So vom Ding. Und vielleicht nochmal, um auf das zurückzukommen, was ich davor gesagt habe. So, ich habe jetzt halt auch im Praktikum gemerkt, dass halt die Leute, die merken, wenn du Bock hast und wenn du Plan hast, dadurch, dass du dich selbst einfach viel mit beschäftigst, so.
Ja.
Und es ist auch einfach dann ein schönes Gefühl, wenn du merkst, okay, ey, die Leute schätzen deine Expertise.
Ja.
Da kommt ein Trainer auf dich zu, der ist doppelt so alt wie du und fragt dich, wie du das am ehesten machen würdest.
Ja.
So, und es ist halt schon cool.
Ja.
Und es wäre aber nicht möglich, wenn du jetzt ein Typ wärst, der da jetzt, keine Ahnung, sich halt nicht so damit beschäftigt.
Und halt keine 305 beugt.
Das ist wahrscheinlich das Einzige, was zählt.
Wenn wir ehrlich sind. Ja, Leute,
Hauptsache breit, Hauptsache stark.
Ja.
Und dann glaubt euch eh schon jeder.
Ja, fair.
Das war schon mal mein
auf jeden Fall mit rein. So.
Ja.
Ja. Das ist Realität, ja.
Das war, während ich im Fitnessstudio gejobbt habe, während dem Studium. Weiß ich noch ganz am Anfang, da gab es halt schon auch so ein paar so richtige Breite, so Pumper, so.
Die haben immer recht.
Die haben am Anfang halt einfach, weißt du, so gar nicht mit mir geredet, so.
Ja.
Und halt auch, ja, einfach so gar nicht so beachtet und sowas. Oder manchmal auch so ein bisschen geguckt, aber dann habe ich ja auch voll viele Einweisungen da gemacht und auch selber trainiert. Und dann damals sogar schon mit meiner ersten Athletin damals in dem Studio dann auch trainiert gehabt.
Ja.
Und dann irgendwann mal hat es so angefangen, dass ich mal nach und nach so, weil die auch während ich dann Einweisungen gemacht habe und Leuten was erklärt habe und sowas, auch ein bisschen gehört habe, was ich so sage und sowas. Und irgendwann mal kam einer von denen so und hat mich auf einmal irgendwas gefragt so. Und dann, weißt du, hast du dich unterhalten und sowas. Ja. Und dann irgendwann war es dann so, der eine kam echt jede Woche mit seinem Handy und sagt so, hey, was hältst du von dem Supplement so?
Geil.
Und dann gucke ich mir das an und denke so, Alter, was ist so eine Marke, habe ich noch nie gesehen.
Ja.
So eine Webseite, wo es eine Marke gibt und die auch nur ein Produkt verkaufen. Weißt du, okay. So irgendwie ein Kreatin mit 48 verschiedenen Inhaltsstoffen sowas. Ja. Und dann sage ich so, ich weiß nicht, also das und das und das irgendwie, weiß nicht, was es für einen Sinn ergeben soll oder voll unterdosiert oder du kannst auch einfach Kreatinmonohydrat nehmen, kostet ein Zehntel und bringt bewiesenermaßen genauso viel oder sogar mehr. Da war immer das Problem, er hat schon gekauft gehabt, bestellt gehabt schon, weißt du, fragt ihn beim Nachhinein.
Ja, aber ich kenne das. Das ist oft so, ja.
Ja. Aber das war immer gut, ja. Aber ja, hätte ich da einen 45er Oberarm gehabt mindestens oder so, dann wäre wahrscheinlich das einfacher gewesen damals. Aber
ja.
Naja, muss ja auch nicht sein. Kann ja auch nicht jeder super stark und breit sein.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Genau.
45er Oberarm, Junge.
Wir geben die Hoffnung nicht auf.
Geil.
Ach, übrigens, alle, die jetzt zuhören und dich auch mal in Action sehen wollen, müsst ihr dann einfach, wenn es dann irgendwann mal endlich rauskommt, wenn ich jetzt wieder fit und gesund bin und es fertigstellen kann, einfach mein Programm kaufen, weil du bist ja auch ein Model gewesen für mich, mein Programm,
stimmt.
Für die Videos.
Jawohl.
Genau, und wir haben einen Easter Egg mit dabei bei einer Übung, warst du besonders stark und hast die größten Hanteln genommen, die wir gefunden haben.
Auf jeden Fall.
Genau, genau. Ja, cool, dann vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
War interessant zu hören, dass es heute eigentlich immer noch so ist wie damals, aber bei mir auch irgendwie, also viele Parallelen da sind.
Ja.
Und durch dich habe ich ja auch erst wieder mitbekommen, dass Powerlifting nicht ausstirbt, so wie ich es wahrnehme, weil ich einfach das nicht mehr verfolge und so auf Instagram und alles, sondern eigentlich wahrscheinlich mehr boomt denn je, also vor allem auch in Deutschland mit dem Nachwuchs und so weiter. Deswegen, ja, es gibt wahrscheinlich immer noch viele Powerlifter, die auch zuhören. Früher, 2018, war der Kraftraum-Podcast sehr Powerlifting-dominant, sag ich mal, Gäste und themenmäßig, war jetzt lange, lange nicht mehr im Podcast, aber du bist wieder da.
Back the roots.
Genau, bringst den Powerlifting-Kraft-Dreikampf wieder in den Kraftraum-Podcast. Und dann an alle Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao.